Lobpreisung. Preis sei dem Herrn. Wir wollen Platz nehmen, uns konzentrieren, den Herrn anbeten, ihn rühmen. Lasst uns aufstehen und in die Gegenwart Gottes gehen. Du bist würdig und unser Gott ist würdig.
In deinem Volk, du bist in deiner Gemeinde heute Abend und wir sind hier, um dir zu begegnen. Wir sind hier, um dich zu berühren. Wir sind hier, um auf deine Stimme zu hören, oh Herr. Begegne uns. Maranatha, Herr, du bist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen und ich preise deine Gegenwart, Herr. Nimm alles Belastende, alles Störende, alles, was uns irgendwie müde machen möchte von dieser Woche. Herr, wir schauen ganz auf dich und die, die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft und sie fahren auf wie Adler. Halleluja. Amen. Preis Gott. Lasst uns Platz nehmen. Gott ist ein guter Gott. Amen. Halleluja. Ich preise den Herrn. Schau nicht zurück, schau vorwärts. Fliehe nach vorne. Mein Thema ist, renn um dein Leben. Fliehe, solange du noch fliehen kannst. Verändere dich, solange du dich noch verändern kannst. Geh weiter, solange du noch weitergehen kannst. Spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Behalte so viel du kannst, also tu das Möglichste. Aber bevor wir zum Thema kommen, ich möchte euch ganz herzlich einladen, und zwar für morgen früh. Das Thema ist, gebrauche, was du hast. Jeder hat etwas, es gibt keinen Unbegabten unter uns. Jeder hat ein Pfund, ein Talent, eine Gabe bekommen, mit der er wuchern soll und darf. Gebrauche, was du hast. Dann am Montag, 19 Uhr, haben wir einen Filmabend, wird ein Hawaii-Abend werden. So bring etwas Hawaii-tistisches mit. Lass dir was einfallen dabei. So, wir werden Toast, Hawaii-Toast machen. So damit, das machen wir von der Gemeinde. Aber bring irgendwas so typisch aus Hawaii als Getränk mit. Was trinken die dort in Hawaii? Kokosnussmilch. Oder irgendwas anderes, also es deiner Fantasie überlassen. Wir werden einen schönen Abend haben. Dieser Film, den wir uns angucken werden, der Wellenreiter von Hawaii oder in Hawaii, ist ein Zeugnis von einem Wellenreitermeister, der also zuerst einmal Höchstleistung erreichen möchte, eine wahre Geschichte, der dann zum Glauben kam durch eine der Feldzüge von Billy Graham. So, es wird also Zeugnisabend sein und dann wollen wir auch mit Menschen über Glauben und Gott sprechen. Dann am Mittwoch, so der Herr Gnade schenkt und wir leben, wird das Thema sein, lass deine Worte deine Welt verändern. Du sprichst und das, was du sagst, bestimmt die Richtung. Deine Worte sind so wie Fahne, da an denen orientiert man sich. So, deine Worte verändern die Situation. Fliehe, solange du noch fliehen kannst. Gestern war das Thema, der Teufel ist hinter dir her. Und vielleicht hast du noch nicht gecheckt, gemerkt, aber also wenn du ein aufrichtiger, ehrlicher Christ bist, du wirst immer wieder verfolgt. Du wirst gejagt, du wirst getrieben. Und Paulus sagt, ich laufe den guten Lauf oder habe den guten Lauf gelaufen, habe den Kampf gekämpft, habe Glauben gehalten. Paulus ist durchgekommen. Und wichtig ist, dass du auch durchkommst und das Ziel erreichst, wie dieser Marathonläufer. Lauf und flieh, solange du kannst. Der Teufel ist hinter dir her. Du wirst also von dunklen Mächten verfolgt. Nicht nur von guten Mächten, sondern das Böse ist mehr da, als du denkst. Denn wir sind im Bereich des Bösen. Der Fürst dieser Welt regiert hier. Wir sind noch nicht im Himmel. Ich wäre gerne dort, aber es ist nicht so. Hier werden wir verführt, verdorben, verdreht. Und so hat der Kopf verdreht und verwirrt. Satan möchte uns ruinieren, zerstören. Unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Flüchtlinge. Ich will nicht fragen, wer ist ein Flüchtling, aber ein Jahrhundert der Flüchtlinge. Es gab immer wieder Flüchtlinge, wegen welchen Gründen auch immer. Viele sind ausgewandert nach Amerika aufgrund der Verfolgung, was wir hier in Europa hatten. Andere sind geflohen wegen der Arbeitslosigkeit. Andere sind vertrieben worden, wie auch immer. Aus welchen Gründen die ganzen Flüchtlinge, die Tausende und Millionen, die aus dem Osten kamen. Weißt du, Gott benutzt auch Flüchtlinge. Denn es ist erstaunlich, das Evangelium hier in Deutschland, in der Bundesrepublik, wurde mehr oder weniger von Flüchtlingen weitergegeben. Die meisten Pastoren sind Flüchtlinge gewesen, die hier nach dem Krieg das Reich Gottes aufgebaut haben. Weißt du, die Leute sind durch Not gegangen, die Leute haben alles verloren, die haben eine andere Heimat gesucht. Zuerst mal die Heimat in der Höhe, aber dann auch die Heimat in der Nähe. Da um die Ecke, Gemeinde voll Gottes und haben Reich Gottes gebaut. Flüchtlinge. Menschen sind immer wieder geflohen von irgendetwas. Irgendetwas hat sie gejagt. Aber heute geht es mir um die Flucht vor dem Feind, dem Teufel. Irgendwann einmal sind die Türen zu. Und ich habe eine ganz ernste Botschaft heute, die möchte ich mit euch teilen. Weißt du, irgendwann mal ist es zu Ende. Ich habe mal auf der Straße in Stuttgart gepredigt und da waren so ein Spötter und Lästerer, der hat gestört. Und dann habe ich gesagt, sag dich einfach so unter der Salbung des Heiligen Geistes. Da habe ich gesagt, du weißt nicht, ob du heute noch lebendig nach Hause kommst. Und ich einfach das nur so gesagt und dann sagte er, ach, weißt du, mit denen kann man sich nicht abgeben. Und dann höre ich Straßenbahn quietschen und Krankenwagen später und so weiter, was das passiert. Der ist blind über die Kreuzung, über die Straße gerannt in den Verkehr und wurde angefahren und lag da und muss mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Irgendwann einmal ist mit uns zu Ende. Gott lässt sich nicht spotten. Irgendwann sind die Türen zu. Gott gibt eine Zeit der Gnade. Das ist erstaunlich, als Jerusalem 70 nach Christus belagert wurde vom Titus. Plötzlich zieht sich Titus ohne erklärbaren Gründen zurück. Man weiß bis heute nicht, was war der Anlass, warum Titus sich von der Belagerung zurückzog. Die Juden haben schon gejubelt, jetzt haben wir gesiegt und so weiter. Aber es war eine Möglichkeit zu fliehen aus der Stadt. Wer noch fliehen konnte, sollte fliehen. Und wer geflohen ist, vor allem die Christen, denn die orthodoxen Juden, die Pharisäer, haben es nicht erlaubt, aus Jerusalem zu fliehen. Die wollten jeden behalten, aber die Christen, die haben gesagt, nein, wir wollen hier nicht, das ist nicht unser Platz. Und die sind nach Pela gegangen. Und Gott hat ihnen schon rechtzeitig gezeigt und gesagt, verkauft alle Grundstücke, verkauft eure Häuser und so weiter und ja, wandert aus. Also fliehe, solange es noch möglich ist. Denn irgendwann mal sind die Türen zu, auch um sein Leben zu retten. Und in Jerusalem kamen nach der Aussage von Flavius, etwa 1,2 Millionen Leute um, die nicht geflohen sind, die geglaubt haben, Gott wird uns retten. Wenn Gott eine Stadt dahin gibt, ist es dahin gegeben, dann nützt auch Beten nichts und gar nichts. Und das Schlimme war dabei, die orthodoxen Juden, die Pharisäer, die haben also noch die Lebensmittel angezündet, die in der Stadt waren. Und nach Flavius, der hätte noch 21 Jahre lang die Belagerung ertragen können. So viele Lebensmittel waren da. Aber die wollten Gott provozieren. Herr, du musst uns helfen. Guck mal, jetzt bist du dran. Wir glauben an deinen Sieg und deinen Durchbruch und du siehst, wie dumm manchmal fromme Leute sind. Du sollst dich nicht auf fromme Leute verlassen und auf die hören. Du solltest auf den Herrn hören und nicht auf fromme Leute. Und ganz besonders nicht auf Schriftgelehrten und Pharisäer, wo Jesus sagte, weh, 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 ihr Pharisäer. Und der Herr hat sogar über Jerusalem geweint. Wie oft wollt ihr euch versammeln? Und geht aus von ihr, mein Volk. Das sind also wichtige Bibelstellen, die uns auffordern, unser Leben zu verändern. Gott gibt uns immer wieder eine Chance der Rettung, eine Fluchtmöglichkeit, einen Ausweg. Die meisten achten es nicht darauf. Weißt du, daher, oh Gott, wie konnte da dieser Junge dann Revolver nehmen und dann 15 Leute erschießen und so weiter. Nachher jammert. Aber ich bin überzeugt, Gott hat in Winnenden geredet vorher. Die meisten haben bloß nicht gehört. Die haben nicht geachtet auf das Reden Gottes. Gibt es ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht wüsste? Es gibt kein Unglück und so ein Unglück, wie es, was dort in Winnenden und Wendlingen passierte, das ist eine Katastrophe. Und dass das Gott nicht gewusst hätte, dass Gott nicht irgendjemand ins Herz gegeben hätte oder prophezeit hätte, die meisten Leute machen sich nur lächerlich über Prophetien, wenn Gott redet. Genauso ähnlich wie in Köln, dieser Mann Gottes, ich sage jetzt mal Gottes, der hat Monate davor prophezeit und so ein Schriebstück rausgegeben und verbreitet eine Botschaft, Köln wird etwas ganz Schreckliches erleben. Und dann musste er sich sogar noch entschuldigen und widerrufen. Ja, das war meine Fantasie, mein Gaul ist mir durchgegangen, etc. Oder bin ich ganz bei Sinnen. Und der Mann Gottes ist blöd dargestellt worden auf der einen Seite, aber 8, 9 Monate später kracht es. Und dann natürlich, ach, wie konnte Gott sowas zulassen? Wo war Gott? Gott ist schon immer da gewesen. Die meisten Leute haben auf den Gott nicht gehört, auf die Führung und Leitung des Heiligen Geistes nicht geachtet. Gibt es ein Unglück, das der Herr nicht wüsste? Das ist die eine Sache. Und Gott redet 2 oder 3 Mal ganz besonders. Und ganz besonders auch mit dieser Schule. Ich bin überzeugt, Gott hätte dort geredet. Es ist nicht so, dass Gott einfach jemand seinem Schicksal überlässt. Aber wer hat es gehört? Und ich denke, als hier als 11. September in den USA war, da sind so viele Christen bewahrt worden. Die haben verschlafen. Von Pfaffs, die Tochter, die hat verschlafen, die hat noch nie verschlafen, die ist typisch deutsch, immer wieder fleißig gearbeitet und so weiter, aber an dem Morgen verschläft sie und dann kommt sie zu der U-Bahn oder zum Metro und dachte, was ist denn da los? Die Türme eingestürzt. und dein Arbeitsplatz ist zerstört, der dort im Haus gearbeitet. Also Gott kann die Seinen bewahren und Gott bewahrt seine Kinder. Das ist die eine Sache. Aber wir sollten auch uns in Sicherheit bringen. Wenn Gott uns führt und leitet, verlass die Stadt. Nur als Beispiel. In Danzig, da, ich habe diesen Pastor kennengelernt, ein Pfingstpastor, der war ein Rentner zu der Zeit in Hamburg. Und Gott hat durch diesen Bruder in Danzig gesprochen, Leute, flieht aus der Stadt, und zwar so schnell wie möglich. Und er sagte, das ist heute meine letzte Predigt, verlass die Stadt. Und sofort kam die Gestapo, hat ihn verhaftet, oder wegen Sabotage, Volksverhetzung und Zerstörung der Volksmoral. Und der wurde aus der Stadt geschafft, woanders hin, ins Gefängnis. Und die Leute, die seiner Predigt geglaubt haben, die aus der Stadt draußen waren, die waren draußen. Und die anderen, die haben nicht einmal die Flucht mehr überlebt. Deshalb heißt es in der Bibel, wir sollten auf die Zeichen Gottes achten. Auf das Reden Gottes achten. Gott quasselt nicht umsonst, er redet, auch in der Endzeit. Und in der Endzeit wird er mehr denn je zuvor reden. Gott gibt uns eine Chance und wir sollten die Chance nützen. Rette dich, solange es noch eine Fluchtmöglichkeit gibt. Solange noch ein Ausstieg möglich ist, solange du dich noch retten kannst, solange noch Rettungsboote da sind, an Bord sind, bald gibt es keine Rettungsboote mehr. Psalm 49, Vers 15, Gott will dich und deine Seele aus dem Grab retten. Gott will dich vor dem Verderben retten, das ist seine Absicht und sein Plan. Deshalb, wer Ohren hat zu hören, der höre. Du bist nicht im Tod preisgegeben, du kannst gerettet werden. Mit dir muss es nicht bergab gehen. Du kannst vom Herrn erfasst und ergriffen werden. Jesus wartet auf dich, damit du in seine Arme fließt und dich von ihm retten lässt. Das ist also diese Botschaft zuerst mal für die Unbekehrten. Der Herr sagt, wer zu mir kommt, Johannes 6, Vers 36, den werde ich nicht hinausstoßen. Also jeder kann gerettet werden, der gerettet werden will. Es gibt also eine Fluchtmöglichkeit, das ist der Herr. Wer mich anruft, der wird errettet werden. Also nütze die Möglichkeit, wenn du heute Abend noch nicht gerettet bist, dass du dich rettest. Und die Frage ist, bist du schon gerettet? Nicht, ob du kirchlich bist, nicht, ob du religiös bist, nicht, ob du in einer Gemeinde bist. Nein, die Frage ist, bist du schon gerettet? Weißt du, wenn du heute Abend die Augen zumachst, stell mal vor, du gehst über die Straße und dich knallt jemand ab. Das kann ganz schnell gehen. Du bist nirgendwo sicher. So, Jesus sagt, wer mich anruft, der wird errettet werden. Und wir sollten an ihm glauben und leben, obgleich wir sterben würden. Also, das ist die Sache. Gott stößt niemand von sich weg, der zu ihm kommt und der ihn anruft. Denn er ist die Zufluchtsstätte für Arme, Mühselige und Beladene. Die Pharisäer haben dem Herrn Jesus etwas unterstellt. Lukas 15, 2. Dieser nimmt die Sünde an. Dieser rettet Verlorene. Dieser nimmt die Sünde an. Dieser nimmt die an, die Fehler machen. Dieser nimmt an, die gegen Gott rebellierten oder von Gott abgefallen sind und zu Gott zurückkommen. Dieser nimmt die verlorenen Söhne und Töchter an. Dieser Jesus, der Nazarener da, er nimmt die an, die Gott nicht vertraut haben, die aus der Gnade gefallen sind. Wir Pharisäer, guck mal, wir kommen kaum durch. Und wo will der Sünder bleiben? Aber dieser kümmert sich ausschließlich um die Sünder. Der Heiland ist der Sünderheiland. Nimmt sich die Sünder an. Und deshalb, wir sollten zu ihm fliehen, solange er noch da ist. Solange er auf uns wartet. Dieser nimmt die Sünde an. Fliehe zu ihm, suche ihn, solange es Tag des Heils ist. Heute, so ihr seine Stimme hört. Verstockt eure Herzen nicht. Rette dich heute, nicht erst morgen. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, ja, ich werde meine Bekehrung und meine Taufe und das alles so auf dem letzten Tag verschieben. Weißt du, das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer später, wenn ich mal ausgelernt habe, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich mal in Rente bin, wenn ich mal mein Häuschen abgezahlt habe, dann. Aber heute ist der Tag des Heils. Und du weißt gar nicht, ob du das alles erlebst, was du geplant hast und was der Teufel dir so vorgegaukelt hat. Rette dein Geld, solange du noch Geld retten kannst. Wir haben hier in der Gemeinde, wir haben drüben renoviert und wir haben Geld gebraucht. Und jemand hat Geld gehabt. Also niemand muss Geld geben, der keins hat. Aber wenn jemand Geld hat, und ich habe auch nicht auf ihn, auf diesen lieben Mann geguckt oder gezeigt und so weiter, aber ich wusste, hier sitzen Leute, die sitzen auf dem Geld. Die haben das Geld und so weiter. Und ich sagte, wer zur Verfügung stellen könnte oder finanziell und mal Kredit geben könnte und so weiter, die müssen Rechnungen bezahlen, Farben muss bezahlt werden, das muss bezahlt werden und so weiter. Wer helfen kann, der sollte helfen. Und unser lieber Bruder, der saß auf seinem Geld, hat nicht rausgerückt, nichts gegeben. Und Eine Woche später kommt er und sagt, Bruder, mal, du das kannst mit mir beten. Ich habe 7.000 Euro bei meinen Aktien verloren. 7.000! Hätte ich das dir bloß gegeben? Er sagt, das kannst du mir nicht mehr geben, brauchst du auch nicht mehr. Ich kann nur bitten, dass der Herr dich tröstet. Aber du siehst, Gott vorenthalten und die Haie haben das gefressen. Die Geldhaie. Also, und das Gericht steht vor der Tür. Rette dein Vermögen, solange du noch retten kannst. Und weißt du, wie man sein Vermögen rettet? Indem ich von hier nehme und in den Himmel schmeiße. In den Himmel transportiere und transformiere. Das ist, wie man sein Geld rettet. Wir sollten also Schätze sammeln, die im Himmel sind. Das Gericht Gottes steht vor der Tür. Und ich sage euch eines, Leute, wer weiß, wie lange das noch geht. Wir stehen vor dem Kollaps unseres Zahlungssystems. Der steht vor der Tür. Der Zusammenbruch des gesamten Wohlstandes. Was glaubt ihr, warum die Leute in Amerika jetzt schon Autos kaufen und bauen, kugelsicher? Sogar Privatleute, nicht nur Staatsmenschen, sondern das ist kugelsichere Autos, denn die sind auf der Straße nicht einmal mehr sicher und trauen bald nicht mehr auf die Straße gehen. Das ganze Zahlungswesen wird zusammenbrechen und diese Gefahr ist reell. Ganze Staaten und ganze Weltmächte wie USA, Großbritannien und Deutschland werden bald bankrott gehen. Deshalb rette, wer sich retten kann. Nachher heulen und sagen, oh, hätte ich bloß. Ich habe mal einen alten Ostpreußen, also von Ostpreußen jemand im Gottesdienst gehabt, Großgrundbesitzer, und ich sagte, naja, was ist jetzt aus deinem Großgrundbesitz geworden? Dann sagte, weißt du, das haben alles die Russen genommen. Und hat nichts mehr. Der kam nur noch mit ein paar Sachen, was er in der Hand hatte, kam er rüber, aber nur alles andere haben die Russen genommen. Was wird es sein, was du bereitet hast? Es ist 11:55. 11:55. Wir stehen vor einem Super-GAU. Ich sehe Bilder vor meinen Augen, hässliche Bilder von bettelnden Menschen auf der Straße, Leute, die vorher in Anzug und Krawatte standen, betteln, Bankleute, die nehmen sich ja ständig sowieso jetzt auch schon verzweifelt das Leben. Ich sehe Bilder, wo Menschen alles verloren haben und so wie dieser eine Bruder hier, hätte ich bloß gegeben, Bruder, mal tu das. Der plärrt, ein Mann plärrt, weil er 7.000 Euro verloren, oder das 7.000 und gar nichts, andere haben 40.000 verloren. Und noch mehr. Ich sehe Bilder von zugenagelten Geschäften hier, die ganze Straße, Müllerstraße und die anderen, Kudamm und Alexanderplatz und so weiter, von verwaisten Innenstädten, von Familien, die ihre Kinder auf die Straße zum Betteln schicken, weil sie selbst nicht mehr ernähren können. Und es wird niemand mehr geben können, denn die werden alle pleite und blank sein. Arbeitslose ohne Ende. Wir beginnen schon jetzt langsam unsere Straße zu bevölkern. In Paris, in Frankreich haben 3 Millionen gegen die Arbeitslosigkeit und Inflation diese Woche demonstriert. 3 Millionen, das ist ein Haufen Leute, so viel wie Berlin Einwohner hat. Die sind auf der Straße gegangen, Leute, die arbeitslos sind, die ihre Stelle verloren haben, die hoffnungslos geworden sind. Die Regierung beginnt mit Milliarden Rettungspaketen, die Wirtschaft zu stützen und so weiter, aber das Geld wirkt nichts. Selbst wenn es neues Geld nachgedruckt wird. Also rette sich, wer retten kann. Das ist also mal wirtschaftlich, finanziell und so weiter. Und alle Rettungspakete, was da geschnürt werden, das sind alles nur billige, primitive Beruhigungspillen. Glaub mir das. Gott hat mir gezeigt, das sind alles nur Seifenblasen. Es ist erstaunlich, ich meine, ich freue mich auf der einen Seite, dass die Supermärkte jetzt oder Lebensmittel, die Großdiscounter billig verkaufen. Das wird alles billig, bald gibt es alles umsonst. Weil die müssen ja diese Ware loswerden. Aber auf der anderen Seite, Produzenten, verstehst du, die verdienen nichts. Denn die Leute müssen ja auch von irgendetwas leben. Du siehst also, es geht alles mehr oder weniger bergab. Wenn du noch etwas Gutes tun willst für dich selbst, tu es jetzt und dann kannst du nachher bleiben lassen. Wenn du noch in Urlaub gehen möchtest, dann geh jetzt in Urlaub, noch solange du in Urlaub gehen kannst. Denn bald wirst du nicht mehr in Urlaub gehen können. Da wird kein Flieger mehr fliegen können oder du wirst ja keinen Flieger mehr leisten können. So, es ist so wichtig, dass wir jetzt was investieren, jetzt das Leben genießen, solange es heute heißt. Denn morgen ist es bestimmt zu spät. Und wir sehen also diese Dinge, die um uns herum passieren. Die Bibel sagt, bring dein Haus in Ordnung, und zwar heute. Bring dein Haus in Ordnung, und zwar heute. Regierungen sind schon zahlungsunfähig. Das Land Schleswig-Holstein steht vor dem Bankrott, Konkurs. Und so war das nur noch die Frage der Zeit, bis dann dieser ganze Domino-Effekt losgeht. Handle heute, bevor es zu spät ist. Das ist also diese Botschaft, die Gott mir für diesen Abend aufs Herz gelegt hat. Heute ist der Tag des Heils. Der reiche Jüngling kommt zum Herrn Jesus und sagt: Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und weißt du, was der Heiland sagt? Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Das wirst du sowieso nicht mehr brauchen. Und komm und folge mir nach. Wenn du einmal in der Ewigkeit bist, wirst du den ganzen Plunder, was du hier unten so hast, woran du so hängst, nicht gebrauchen können. Und was ist von diesem jungen Mann passiert oder was war das Endergebnis? Er ging traurig davon. So viele Menschen hören Jesu Worte, hören die Wahrheit und sie gehen traurig davon. Sie tun nicht das, was der gesagt hat. Verkaufe alles, was du hast. Und dann kommen die Jünger und sagen: Meister, guck mal, wie schwer es ist, ins Reich Gottes zu kommen. Und der Herr sagt: Es ist wirklich schwer. Bring deinen Zehnten ganz in die Gemeinde. Sammle Schätze, die im Himmel sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass du mit deinem Zehnten anfängst zu wuchern und zu handeln. Denn in der Ewigkeit, oder was heißt die Ewigkeit? Nein. Wenn die Not anheben wird, dann wirst du vom Zehnten leben müssen. Und das, was du eingezahlt hast, das wirst du bekommen. Jemand hat hier in der Gemeinde einen Traum gehabt diese Tage. Das ist ein interessanter Traum. Bin noch nicht fertig mit diesem Traum und habe diesen Traum noch nicht ausgearbeitet, so für mich. Aber du kaufst ein. Und es ist so mickrig, nur so ein Zehntel von dem, was du wirklich brauchst. Und dann kommst du nach Hause, packst aus und das ist 10-mal so viel. Weil Gott dich entschädigt für den Zehnten. Weißt du, du kaufst für den Zehnten ein, den Zehntel. Und weißt du, wenn du nämlich eine volle Tasche nach Hause trägst, wo diese Banditen und Hungrige und Bettler auf der Straße, die würden dich ausrauben. Du bringst die Sache nicht nach Hause, aber so einen kleinen Kuchen, da verstehst du, oder so ein kleines Stück Fleisch, verstehst du, Zehntel. Aber dann, wenn du auspackst, wirst du das Wunder erleben, es wird 10-mal so viel sein. 10-mal so viel sein. Und wir werden lernen, vom Zehnten zu leben, den Zehntel. Weißt du, jetzt sagst du, was bringt mir das? Was habe ich davon? Und der Teufel versucht und versteht also alles Mögliche, was du mit den Zehnten alles machen kannst. Der Zehnte gehört Gott. Also wenn du etwas tun kannst, dann tu es, und zwar heute und nicht erst morgen. Bring den Zehnten ganz in sein Kornhaus, heißt es, damit Brot die Fülle ist. Auch dann in Notzeiten, dass das Zeichen und Wunder mit dir passieren können, dass Gott dich segnen kann und so weiter. Diese Tage habe ich mit jemandem gesprochen und das war auch die Diskussion: Was kann ich mit meinem Zehnten machen? Kann ich mit meinen Zehnten Schulden bezahlen? Die Zehnten sind nicht dazu da, um deine Schulden zu bezahlen. Der Zehnte ist auch nicht dazu da, um eine Bibel zu kaufen oder auf eine Konferenz zu gehen oder CDs zu kaufen. Dafür ist der Zehnte nicht da. Der Zehnte ist ausschließlich für Gott. Fürs Reich Gottes, für die Gemeinde. Und für, da, wo du deine geistliche Speise bekommst, das, wo du genährt wirst, dafür ist dein Zehnte und nicht für einen Urlaub. Oder Konferenz oder sonst was für Fernsehprogramme oder auch die Armen zu unterstützen. Und manche sagen: Ja, ich unterstütze mit dem Zehnten, also ich halbiere meinen Zehnten oder drei Viertel meinen Zehnten, ein bisschen da dafür und dann für den Evangelisten was und dann für die Armen. Der Zehnte ist nicht für die Armen. Alles, was über den Zehnten ist, das ist Almosen. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das ist also der Zehnte, das ist also für die Armen. Der Zehnte gehört Gott und Gott ist kein Armer. Also wenn Gott ein Armer wäre, dann könntest du sagen: Ja, okay, vielleicht, aber nein. Und womit betrügen wir dich? Womit bestehlen wir dich? Heißt es in Malachi 3. Mit dem Zehnten. Gott wird bestohlen, beraubt, und dann wundern wir uns, wenn wir keinen Segen haben. Ich habe schon erlebt, wenn du Gott um den Zehnten bringst, das, was Gott gibt, und sagst: Das mache ich, dann renoviere ich die Wohnung von irgendjemand oder für irgendjemand oder mache ich das oder mache ich jenes. Du zahlst 10-mal zurück. Dann ist der Schaden, der nachher bei dir entsteht, 10-mal größer. Also für mich war es, als junger Christ habe ich immer angefangen, ich habe gehört, man soll Zehnten zahlen. Nein, nicht gehört, sondern in der Bibel gelesen, beim Bibellese. Also habe ich gesagt: Herr, und ich fange Zehnten an zu zahlen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Weiß ich, wenn man ein Motorrad hat, man will auch einen schönen, verchromten Motorrad haben, schönen Auspuff oder mal das, oder irgendeine Verzierung. Und so als Lehrling hat man nicht viel Geld. Und dann habe ich gesagt: Herr, ich gebe den Zehnten, nächsten Monat kriegst du es. Aber der nächste Monat ist nicht mehr gekommen. Ich habe den Zehnten nicht mehr geben können, nächsten Monat, weil da kam wieder was anders. Ging 2-3 Monate gut und ich habe 10-mal zurückzahlen müssen. Ich habe einen Unfall gehabt, den Schaden, meine Hose zerrissen, alles Mögliche zerrissen und Schaden angerichtet, wo ich sogar noch habe einen Gockel überfahren. Den muss ich sogar den Leuten ersetzen. Ich habe den Schaden, zehnfachen Schaden gehabt, nur weil ich den Zehnten nicht gegeben habe. Weißt du, wenn wir Gott den Zehnten nicht geben, holt der Teufel das Zehnfache von uns. Und deshalb, aber genauso die Entschädigung, wenn du Gott den Zehnten gibst, kommt deine Notzeit, du wirst zehnmal so viel bekommen. Und deshalb, ich sage Leute, es kommt die Zeit, wo du einkaufst, du kaufst nur eine halbe Wurst oder eine kleine Wurstrest, aber du wirst 10 Tage davon leben. Du kaufst ein Stück Brot, ein ganz kleines Brötchen, so wie die 5 Brötchen und die 2 Fische. Tausende sind dabei satt geworden und ich bin überzeugt, das war der Zehnte, den dieser Knabe dem Heiland gegeben hat, den die Mutter mitgegeben hat für den Herrn Jesus. Und du siehst, da bleibt es übrig. Und es wird übrig bleiben. Ich habe auch schon erlebt in meinem Leben, also gerade auch als Autofahrer, dass Gott dann auch Benzin segnet und dass Gott vieles andere mehr segnet. Gott kann sogar Geld vom Himmel fallen lassen. Ich habe ein Problem gehabt, ich war irgendwo und ich merkte, du hast kein Portemonnaie dabei. Hast du schon was erlebt? Du hast kein Geldbeutel dabei, du hast geglaubt, dein Geldbeutel hast du in der Tasche, aber du hast keins. Und ich bin sehr weit gefahren gewesen, muss aber noch zurück und ich kann nicht mehr zurückfahren, weil mein Tank leer ist. Ich sage, Gott, du weißt jetzt alles. Ich bin dir treu gewesen. Ich habe gedient, ich habe das und das gemacht. Herr, ich weiß nicht weiter und ich kenne hier niemand. Zu wem soll ich um Hilfe bitten? Ich habe keine Scheckkarte, nichts dabei. Was soll ich machen? Dann sagt der Herr, mach die andere Seitentür auf. Also mach die andere Tür auf. Und ich mache eine andere Tür auf, also meine die andere Beifahrertür auf und guck runter, was soll ich da? Also eine Stimme sagt, mach die Tür auf. Und ich mach, und was liegt da? 100 Markschein. 100 Markschein. Zuerst wusste ich nicht, was ich machen soll. Soll das Pfundamt abgeben? Normalerweise sollten wir das machen, aber es ist jetzt schon verjährt. Ich habe das als Benzingeld genommen, bin nach Hause gefahren. Du siehst also, Gott ist treu, selbst wenn er vom Himmel Geld regnen lassen muss. Oder irgendjemand anders, ein Gottloser, verlieren muss. Oder was weiß ich. Wer weiß, wo das Geld herkam? Ich weiß es nicht, wo das herkam. Auf jeden Fall, für mich war es eine Gabe Gottes. Wir sollten uns also vom Herrn leiten lassen, was zu tun und was zu lassen ist. Und ganz besonders, wenn es um sein Reich geht, um sein Werk geht, um seine Sache geht. Was du Gott gibst, kriegst du 10-fach zurück. Ich übertreibe das nicht. Wenn du dein Geld Gottlosen gibst, zahlst du 10-fach drauf. Wer Gott treu den Zehnten gibt und der bekommt 10-fach zurück. Nicht nur ein Zehntel, sondern 10-fach. Gott lässt sich nicht lumpen. Und Gott, das, was du besitzt, das solltest du verzehnfachen in deinem Leben und lernen. Und deshalb, ich möchte Mut machen, selbst wenn es wenig ist. Ich sag dir, selbst wenn es wenig ist, selbst wenn es nichts ist, du sagst, was ist das? Ich habe einen jungen Bruder, einen jungen Knaben, würde ich so vielleicht so sagen. Zuerst mal, da war ein Bub. Und da gibt Zehnten, 40 Pfennig Zehnten. Dann eine deutsche Mark Zehnten. Dann habe ich gesagt, und das sind meine Tütchen da und extra mit Namen. Und dann habe ich angesprochen, kannst du das nicht zusammenziehen und so. Nein, das ist von seinem Taschengeld Zehnte. Und als ich die Geschichte von diesem Jungen verfolgte, später in seinem Leben, der ist Ingenieur bei einer Flugzeugfirma in Süddeutschland, hat eine glückliche Ehe und Frau und Familie und Kinder und ein Häuschen. Gott hat ihn so gesegnet, wo die anderen keine Lehrstelle bekommen haben. Der wurde mit Handkuss genommen, seine Noten in der Schule einwandfrei. Gott hat ihn immer wieder gesegnet und geholfen, aber hat immer wieder treu sein Zehntel gegeben. 40 Pfennig, 50 Pfennig, eine Mark dann später. Und immer wieder hat er gesteigert, je mehr Taschengeld er hatte, von seinem Taschengeld. Du glaubst gar nicht, was da für ein Segen drauf liegt, denn das zahlt sich nachher raus. Jetzt brauchst du das alles gar nicht vielleicht. Jetzt kannst du das leisten, aber es kommt dir eine Zeit, wo du das nicht mehr leisten kannst, dann bist du auf den Segen Gottes angewiesen. Und Gott entschädigt dich richtig. Was Abraham den Engeln gegeben hat, die auf dem Weg nach Sodom waren, Fleisch und Brot und Wasser, und er hat keinen Segen dafür bekommen. Und vielleicht kriegst du wochenlang, monatelang, jahrelang keinen Segen vom lieben Gott. Passiert das auch. Aber dann deine Nachkommen, denn die werden gesegnet. Und deine Nachkommen, die haben dann für 40 Jahre Wasser, Brot und Fleisch. Die sind versorgt und zwar massiv und richtig und zwar ein Millionenvolk. Also deine Nachkommen, der Segen ist nicht für dich. Du bist jetzt versorgt im Augenblick, aber für deine Nachkommen, dass die durchkommen. So, und da steckt einiges drin, auch deine Zukunft. Kaufe die Zeit aus. In Prediger 11, Vers 1 heißt, lass dein Brot über das Wasser fahren und du wirst es zur gegebenen Zeit wiederfinden. Weißt du, so Flaschenpost, das kommt wieder zurück. Zur gegebenen Zeit kommt zurück. Jetzt hast du die Chance, was zu tun. Jetzt kannst du was geben. Jetzt kannst du was tun. Jetzt kannst du was unternehmen. Hätte ich bloß, hat dieser Ostpreußer gesagt, hätte ich bloß gegeben. Kaufe die Zeit aus und nütze das, die Zeit für das Reich Gottes, solange es geht, solange wir Freiheit haben. In Frankreich verbieten sie Straßenmission, verbieten jemanden auf der Straße zu bekehren, das wäre Gehirnwäsche. Jeder Bekehrungsversuch ist Gehirnwäsche in Frankreich schon und Frankreich ist gar nicht so weit weg, gehört zu Europa, bald kommt es auch zu uns und wird europäisches Recht werden. Leute, wir sollten die Zeit auskaufen, solange wir die Freiheit haben. So viel Freiheit, wie wir heute haben, hat die Welt noch nie gehabt. Glaubensfreiheit meine ich insbesondere. Du kannst sagen, schreiben, unternehmen, machen und so weiter. Niemand wird dir was tun. Gebrauche deine Freiheit. Suche Gott, solange es zu finden ist. Wuchere mit deinen Talenten, solange du noch wuchern kannst. Handle, solange du noch handeln kannst. Bald kommt die Nacht, sagt Jesus, wo niemand mehr wirken kann. Bring dich in Sicherheit, solange es noch eine Sicherheit gibt. Und Gott ist die einzige Sicherheit, die absolute Sicherheit in dieser Welt. In Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht dorthin und ist sicher. Alle Dinge sind in den Händen Gottes sicher und geborgen. Also, der Name des Herrn ist ein starker Turm und der Gerechte flieht dorthin. Nicht erst, wenn das Haus brennt, sondern auch bevor das Haus angezündet wurde. Noch überhaupt, bevor der Brandstifter kam. Wir sollten dem Herrn vertrauen, und zwar von Anfang an, und sagen, Herr, du bist meine Lebensversicherung. Du bist meine absolute Sicherheit. Was wir ihm geben, das haben wir durchgebracht, was in Gottes Hände gelegt worden ist. Renne also so gut du kannst für dein Leben, für dein Glück, für deine Freude, für deinen Frieden. Wir singen als Deutsche ein Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Und ist das wirklich wahr? Fliehst du und rennst du in diese Burg? Wir stehen kurz vorm Fall Babylons, Offenbarung 18, Vers 4. Wir lesen da diese Geschichte, was dort passiert. Oder Offenbarung 18, das ganze Fall Babylons. Es knistert in diesem System, Weltsystem. Und da heißt es, fliehe aus Babylon, damit du nicht teilhaftig wirst ihre Schulden. Damit das Gericht, was die Welt trifft, dich nicht trifft. Trenn dich davon, löse dich davon. Und Babylon ist dieses System. Offenbarung 18, Vers 4, die Stimme vom Himmel warnte, geht aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, was es auch immer heißen mag. Mitgehangen, mitgefangen. Verlass das sinkende Schiff. Und du merkst, Titanic geht unter. Und es ist zwecklos, Großputz auf der Titanic noch zu veranstalten. Auf dass du nicht teilhast an den Plagen. Und die Welt wird geplagt, verzweifelt, kommt durcheinander. In Jeremia 51, Vers 45, mein Volk, zieht aus von ihnen und rettet euch, damit ihr dem Zornesglut des Herrn entrinnen könnt. Also aus Babylon. Und Gott spricht hier zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Die Welt ist es egal. Die Welt ist dahingegeben. Aber du und ich, wie sollten wir uns in Sicherheit bringen? Und manchmal muss Gott uns so reinziehen, wie den Lot hinter die Tür und Tür zumachen und sagen, bleib hier drin und steck nicht deine Nase raus. Du hast nichts draußen zu suchen auf der Straße. Da geht schon der Würgeengel rum. Wir müssen also Babylon verlassen, bevor es zu spät ist. Bevor dieser Euphrat, dieser Fluss austrocknet und die Stadt fällt. Gemeinde ist Ekklesia, herausgerufene, rechtzeitig verlassen, rechtzeitig umgestiegen, ausgestiegen, rechtzeitig sich verändert. Fliehe, solange du noch fliehen kannst, solange es deine Fluchtmöglichkeit gibt, solange es noch einen Ausweg gibt, solange die Tore noch offen sind, solange der Feind sich, wie Titus damals, sich zurückgezogen hat, solange es eine Feuerpause ist, solange nicht mehr scharf geschossen wird, Waffenstillstand ist, fliehe in dieser Zeit. Hier sind Möglichkeiten für Kinder Gottes zu fliehen und Gott gibt Gnadenzeit. Gott gibt solche Pausen, Feuerpausen. Nütze, solange Rettung möglich ist, was das auch immer heißt. Komm nach Hause, solange der Vater noch auf dich wartet. Eines Tages ist der Vater nicht mehr da. Der ältere Bruder wird dich nicht aufnehmen. Der wird sich um dich nicht kümmern. Der wird dich kopfüber wieder rausschmeißen und sagt, du Lump, verschwinde, was suchst du hier auf diesem Hof? Aber solange der Vater, der alte Vater noch lebt, solange noch Gnadenzeit ist, solange der Herr auf dich wartet, wach auf, ruft uns die Stimme, ein altes Lied. Wach auf, solange es noch nicht zu spät ist. Wach auf, solange du noch aufwachen kannst überhaupt. Die meisten können nicht mehr aufwachen, es ist zu spät. Wo sind wir denn jetzt? Wo befinden wir uns? Solange der Heilige Geist zu dir redet. Weißt du, es wird eine Zeit sein, wo der Geist Gottes sich zurückzieht. Wo der Heilige Geist nicht mehr reden wird. Wo das Wort Gottes sehr teuer sein wird. Wo man von einem Ende der Erde zum anderen fahren wird und sagen, habt ihr nicht ein Wort Gottes für uns? Und spricht nicht Gott mehr durch dich? Oder redet Gott noch zu uns heute? Solange es noch eine Wendemöglichkeit ist. Und weißt du, solange ich auf dem Fahrrad sitze und strample, kann ich jederzeit die Richtung verändern. Aber wenn ich nicht mehr trample, wenn ich nicht mehr in der Bewegung bin, wenn es alles stillsteht, dann kippen wir nach links oder nach rechts. Es gibt ein zu spät in unserem Leben. Und wie viele Verspätungen, verpasste Gelegenheiten hast du, hab ich, haben wir in unserem Leben? Lass uns ganz ehrlich sein. Nicht genützte Chancen. Lauter Verspätungsgeschichten. Ja, später. Ich komme. Und Millionen werden vor verschlossenen Türen stehen eines Tages. So wie die Leute von Sodom. Sie suchten die Tür und fanden es nicht mehr. Wo ist der Lot? Wo gibt es hier eine lebendige Gemeinde? Wo gibt es Christen, die noch beten? Ich hatte mal in Stuttgart Gottesdienst auf der Straße. Also wir hatten regelmäßig jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst, Straßengottesdienst. Aber an einem Sonntag waren wir nicht draußen auf der Straße. Und was ist? Ich sitze zu Hause und da klingelt das Telefon. Oh, sagte, bin ich froh. Dann sagte, ich dachte, die Entrückung hat stattgefunden. Ich sei nicht mehr da. Aber so wird es eines Tages gehen. Plötzlich werden Leute bei dir anrufen. Bisher haben sie nie angerufen. Wo seid ihr denn? Und nur noch Anrufbeantworter. Die sind schon abgefahren. Der Tag wird kommen, wo die Tür verschlossen wird, wie diese klugen Jungfrauen, die sind drin und die anderen, die Törichten, sind draußen vor verschlossenen Türen. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was wollt ihr denn von mir? Dieses zu spät wird es geben und das muss gesagt werden, denn die Zeit eilt, wir sind 5 Sekunden vor 12 in der Weltenuhr Gottes. Millionen verpassen die Gelegenheiten. Der Zug fährt ihnen von der Nase ab. Sie sagen, ja, ich nehme den nächsten Zug, aber da kommt kein Zug. Bei uns, wo ich aufgewachsen bin, da kam einmal am Tag der Bus vorbei. Und wenn du den Bus verpasst hast, musst du es warten bis morgen. Also es gab keine Bewegungsmöglichkeit. Nur einmal am Tag fuhr der Bus da durch. Da war es aus. Und deshalb ist es so wichtig, der Herr kommt nur einmal vorbei. Und dann ist es vorbei für diesen Tag, für heute. Und dann kommt er nicht mehr. Glaubt nicht, dass er umkehrt und sagt, den habe ich vergessen, wer dabei ist. Weißt du, diese Linienbusse warten nicht auf dich. Linienzüge warten nicht auf dich. Wenn die Zeit ist, wenn sie kommen, dann sind sie da. Und wenn du da bist, ist okay. Wenn nicht, dann ist auch okay. Es gibt ein zu spät. Weißt du, du hast aus deinem Leben genug solcher Erfahrungen. Du bist einem Mädel nachgegangen, hast geliebt und so weiter und hast nicht getraut, ich liebe dich zu sagen. Du sagst immer, nächsten Samstag werde ich sagen. Und dann kam der nächste Samstag und dann siehst du plötzlich das Mädchen mit einem anderen Freund. Schon vergeben, zu spät. Und dann kannst du nichts mehr, du hast gewusst, also ich sollte Ja sagen oder ich sollte mich bekennen und ich sollte Ja sagen und dann ist jemand anders da, weil du gezögert hast. Zu spät. Diese Erfahrung im Leben ist. Wir haben genug verpasste Situationen. Höre auf zu zögern. Was du tust, das tue bald, heißt es in der Bibel einmal. Wie viele zerschlagene Hoffnungen, zerbrochene Träume, gescheiterte Menschen. Und es, der einzige Grund nur, sie haben zu lange gewartet. Ja, Herr, ich lasse mich taufen, aber nicht heute, nächstes Mal. Bei der nächsten Gelegenheit. Weißt du, und dann ist so eine Millisekunde, nicht aufgepasst, und schon alles vorbei. Eine Millisekunde, nur eine Bruchteil von Sekunde. Und das kann ein Leben so gravierend verändern. Nur eine Millisekunde, gar nicht so lang. Nur einmal Sekundenschlaf und dann bist du schon ganz woanders. Ist zu spät. Und dann hast du Pech gehabt. Deshalb nütze die Zeit, kauf die Zeit aus. Es ist böse Zeit, sagt uns die Heilige Schrift. Wie viele verpasste Stunden, Gottesstunden haben wir in unserem Leben? Ich habe einen jungen Mann, der war schon über 40 oder kam in den Gottesdienst und betet und macht und tut. Und ich frage mich, lieber Herr, warum kommt dieser Kerl nicht durch? Also wenn ich ein Zehntel von dem gebetet hätte, wäre ich schon längst im Himmel gewesen. Aber der, was hat der gefastet, was hat er gegeben, was hat er getan? Und irgendwo habe ich gedacht, ich muss diesen armen Mann mir vornehmen, aus Stuttgart jemand. Und dann rede ich mit ihm und sage, du kämpfst, du ringst. Also wenn ich das machen würde, also da wäre ich schon ein Heiliger. Und ich mache das aber nicht. Was ist in deinem Leben? Und dann sagt er, weißt du, Bruder, mach du das vor 20 Jahren. Gott hat zu mir geredet. Und ich bin rausgegangen. Anstatt nach vorne zum Altar, bin rausgegangen. Und jetzt möchte, dass Gott mit mir redet, jetzt spricht er mit mir nicht. Und vor 20 Jahren, der Pastor hat noch gerufen, sogar mit dem Finger auf mich gezeigt. Du da hinten, wo du da hinten stehst. Und anstatt, dass ich nach vorne ging, mein Leben mit Gott in Ordnung brachte, anstatt Ja zu Jesus sagte und so weiter, ich bin rausgegangen. Und seitdem komme ich nicht mehr rein. Verpasste Gelegenheit, verpasste Stunden Gottes. Und dann habe ich gesagt, guck mal, jetzt tust du Buße, vergiss das alles jetzt und sag, Herr, das ist jetzt, ich mache einen neuen Anfang, gib mir eine zweite Chance. Und Gott gibt uns eine zweite Chance, wenn wir uns darum bitten. Und es ging auch nicht so von heute auf morgen, aber der ist durchgebrochen dann. Aber der Mann hat sich sogar die Haare ausgerauft. Herr, warum, weshalb und so weiter. Nur eine verpasste Gottesstunde. Und wie viele verpasste Gottesstunden gibt es? Israel, wenn ich nur an Israel denke. Jesus kam zu denen, er kam zu den Seinen und die Seinen erkannten es nicht, nahmen es nicht an und eine verpasste Gottesstunde. Und bis heute kapieren die Juden nicht, dass Jesus ihr Heiland, ihr Erlöser und ihr Erretter ist. Und lehnen heute noch Jesus ab. Gott ist weitergegangen. Gott sagt, ich brauche euch Juden nicht. Da habe ich genug Heiden in der Welt. Und deshalb, und er wendet sich dann das Evangelium den Heiden zu, nur weil die abgelehnt haben. Ich werde nie vergessen, wir hatten die Jesus-Bibel-Bewegung, ich war einer davon und mit dabei. Und dann hat ein evangelischer Pfarrer gesagt, ja sagen Sie mal, die Hippies da und die Gammler da und diese ganzen Freaks und so weiter, die sind und brennen und sprechen von Jesus und begeistert von Jesus und uns lässt der liebe Gott sitzen. Ich habe gesagt, hört mal, ihr habt jahrelang Gottes Wort gehört und ihr habt nichts getan. Diese hören es und die tun es sofort auf der Stelle. Da ist Wasser. Und wir haben so draußen im Springbrunnen die Leute getauft. Wir haben da gar nicht gewartet, bis wir am Jordan sind. Wir haben im Springbrunnen gleich die Leute getauft. Natürlich gab es Aufregung, gab es Fernsehen und gab all das. Ja, im Springbrunnen. Einfach die nächste Pfütze und da wurde gleich getauft. Das war dann beim Kämmerer auch. Nicht warten. Weißt du, wenn du zu lange wartest. Und deshalb, wenn Gott zu dir redet, heute. Morgen, weißt du, wenn du anfängst zu diskutieren und was du tust, tue bald. Das ist so wichtig. Bei mir ist es immer so, wenn der liebe Gott was sagt, ich soll sofort tun oder kann ich vergessen. Später kommt das Fleisch, kommen die Leute, sagen, das kannst du heute nicht, das geht nicht. Und dann die Mittel sind nicht da. Dann kommen die Vorsteher, links und rechts die Nachsteher. Und da kommen die ganzen Herrschaften, die ganzen Einrichtungen. Ja, das können wir nicht. Vergiss das. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Wenn Gott sagt, steh, dann steh. Und wir sollten auf Gottes Wort sofort reagieren. Und Gott hat auch nicht so viel Zeit. Bei ihm ist alles Ewigkeit, das ist Bruchteile von Sekunde. Und natürlich für uns können 100 Jahre sein. Für ihn ist es eine Sekunde. 1000 Jahre wie ein Tag. So, und er sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, innerhalb von 1000 Jahren soll das passieren. Gottes Timing ist so wichtig. Wer das verpasst, Gott sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber eure Zeit ist immer. Dieses Kairos, diese Gottesstunde, und wir sollten Gottesstunden nie verpassen in unserem Leben. Wenn Gott dich ruft, dann steh auf und renn. Und sie verließen sofort ihre Netze. Die haben nicht lange gefackelt und sich überlegt und besprochen. Gottes Countdown läuft in unserer Welt im Augenblick und wir sollten die Zeit auskaufen. Wir stehen vor einer großen Revolution, einer großen Wende in der Endzeit. Eine Geschichte vom General von Fibern, einem Prediger Gottes, Diener Gottes. Er erzählt, er ist zum Begräbnis von einem Mädchen mal eingeladen worden, also er sollte die Beerdigung halten. Keiner wollte sie so richtig mehr halten oder haben Fragen gehabt, soll man da diese Beerdigung, wer soll die halten, zum Begräbnis eines jungen Mädchens. Und beim Eintritt ins Trauerhaus fragt er den Pfarrer, den Pastor, war Mary eine wahre Christin? Also dieses Mädchen, die gestorben ist, war die wahre Christin. Und zum Erstaunen hat der Pfarrer zusammengezuckt und so einen schmerzlichen Zug im Gesicht. Und dann sagte er, vor 3 Wochen fühlte ich einen starken Antrieb, mit ihr zu reden, aber ich tat es nicht. Und nun weiß ich nicht, was ich sagen sollte. Verpasste Gelegenheit, vor 3 Wochen. Einen Augenblick später kam die Sonntagsschullehrerin von der Verstorbenen und der General von Fiebern fragte sie, sagen Sie mal, Sie haben ja dieses Mädel in der Sonntagsschule gehabt, war Mary eine wahre Christin? Was kann ich also über ihr Leben sagen? Und Tränen begannen in den Augen der Sonntagsschullehrerin zu fließen. Und sie sagte, vor 2 Wochen war es in mir, oft, als ob eine Stimme mir sagte, sprich mit Mary. Und ich wusste, dass, was das bedeutete damals. Ich wollte auch mit ihr sprechen, aber irgendwas kam dazwischen. Und jetzt weiß ich nicht mehr. Und ich weiß nicht, wo sie steht jetzt, wo sie die Ewigkeit zubringt. Du siehst also, Gott beauftragt Leute zum Reden. Und tief bewegt stand er da und sagte, Herr, was soll ich? Und dann kam die Mutter von der Verstorbenen ins Zimmer rein, ganz leise. Und dann sagte Mutti, weißt du, ob deine Mary eine wahre Christin war? Und dann Tränen überströmt in ihren Augen, sagte die Mutter schluchzend, vor 1 Woche mahnte mich eine innere Stimme, sprich mit Mary. Und ich dachte immer, es hat noch Zeit und ist noch nicht der richtige Moment gekommen, mit ihr darüber zu sprechen. Und dann ist sie unerwartet und plötzlich eingeschlafen. Zug abgefahren. Zu spät. Und jetzt weiß keiner, wo Mary die Ewigkeit zubringen wird. Also, aber du siehst, Gott hat 3 Leute benutzt, Woche für Woche. Gott tut nichts ohne seinem Reden. Der Heilige Geist wollte die Lippen 3 Personen gebrauchen, aber sie haben immer gezögert. Und ich weiß, wie furchtbar das ist. Ich bin selbst in so eine Geschichte hineingeraten, mal persönlich. Gott hat mir aufs Herz gelegt, deinen besten Freund, wir haben so viele Lausbubenstreiche gemacht, so viele Dummheiten gemacht und so viel angestellt und ich habe mich bekehrt, aber er noch nicht, Franz hieß er. Und der Heiland hat mir immer wieder gesagt, Johannes, sagt dem Franz, dass er sich bekehren soll, dass er sein Leben mit Gott in Ordnung bringen soll. Und er hat immer wieder gezögert. Und dann komme ich eines Abends nach Hause vom Geschäft, meine Mutter kommt entgegen und sagt, Johannes, weißt du, was passiert ist? Franz ist tot. Mit dem Schlepper umgekippt, auf der Stelle erdrückt und tot. Und was, du glaubst gar nicht, was für mich in meinem Herzen zusammenbrach. Und du hast ihm nichts vom Heiland gesagt. Und dann fing ich an zu träumen. Und ich habe von Franz geträumt die ganze Zeit. Ich habe geträumt, wie er steht und sagt, Johannes, du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Ich bin jetzt hier in der Hölle, ich bin jetzt verloren, ich bin in der Ewigkeit und du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Du hast alles gewusst und hast mir verschwiegen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und du, das ist eine furchtbare Situation. Ich bin in Seelsorge gegangen, da hat mir auch nicht helfen können. Lange Zeit habe ich dieses Problem mit mir getragen, bis ich dann irgendwie Gott abgegeben habe, gesagt, Herr, vergib mir, ich habe verpasst, aber ich werde jetzt demnächst, sobald du mir redest, sobald du mir einen Auftrag gibst, werde ich gehorchen. Aber denkste. Als ich das genauso sagte und jetzt bin ich schon Kind Gottes und Diener des Herrn und war noch kein Pastor, aber ich arbeite schon für den Herrn Jesus, missioniert und so weiter. Weißt du, ich wollte die Welt für Gott erreichen, aber Gott will nicht die Welt, dass wir erreichen. Gott will dich gebrauchen in speziellen Fällen. Vergiss die ganze Welt zu evangelisieren, das ist Quatsch. Gott will dich in speziellen, persönlichen Fällen gebrauchen. Ich habe ein Stoßtraktat, ich gehe zur Straßenmission in Augsburg, fahre hinauf da, diese Straßenbahn, und plötzlich sagt der Herr, gib dem Mann da ein Zeugnis. Aber ich sitze ja in der Straßenbahn. Aber ich kann auch aufsteigen, wenn ich will. Aber ich blieb stehen, habe gerade ausgeguckt. Die Straßenbahn ist angefahren, ich habe gesagt, oh Halleluja. Herr, kann jemand anders ihm aufsagen? Warum muss ich da jetzt gerade aussteigen? Ich hab ein Missionswerk. Oder ich diene dem Herrn. Ich verteile Zettel auf der Straße. Also ich will Verlorene erreichen. Aber der Herr zeigt mir, wo die Verlorenen sind. Gott will uns zu den Verlorenen hinführen. Was mache ich? Ich sitze, aber die Straßenbahn, ich bin noch nie so schlecht in der Straßenbahn gesessen wie an diesem Tag. Ich rutsch von einer Seite, es war so heiß, obwohl es Sommer war, also und furchtbar. Und habe gesagt, Herr, ich halte es nicht mehr aus, bin die nächste Station ausgestiegen, ich kann nicht mehr der Straßenbahn fahren, mit der stimmt was nicht, die ist unter Strom. Und dann stehe ich da, dann habe ich gesagt, Gott, ich gehe jetzt zurück. Wenn der Mann noch da steht, ist okay, wenn nicht, dann ist es einfach verpasst. Und ich gehe zurück und sage, entschuldigen Sie, und erzähle die Geschichte, was passiert ist, dass ich Gott ungehorsam war. Gott hat zu mir gesagt, ich soll zu ihm kommen und mit ihm über bestimmte Sachen sprechen. Dann sage ich, sagen Sie mal, was ist Ihr Problem? Dann sagte, wissen Sie, mein Herr, ich überlege, wenn ich vom Turm runterspringe, ob es ausreicht, dass ich tot bin oder nicht. Er sagt, machen Sie das nicht. Habe ihn genommen, ich sage, wir gehen um die Ecke. War ein Geschäftsmann aus Flensburg, der fährt extra nach Augsburg, um zu sterben. Vom Turm runterzuspringen, ob es ausreicht oder nicht, habe ich gesagt, brauchen Sie nicht. Geben Sie Ihr Leben dem Heiland. Und er hat sich bekehrt in der Ecke von der Fuggerstadt da. Und ich durfte ihn zum Heiland. Wir sind lange Jahre Freunde gewesen, hat eine Gemeinde in Flensburg gefunden und ist Kind Gottes geworden. Aber stell mal vor, was wäre passiert? Ich wäre eine Station weitergefahren, ich wäre zu meiner Missionsarbeit gefahren, hätte Gott gedient, aber der Mann wäre verloren gegangen. Du hast der Stimme Gottes nicht gehorcht. Weißt du, wenn wir der Stimme Gottes nicht gehorchen, gibt es einen zu spät. Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir auf Hut sind und aufpassen. Wenn wir nicht aufpassen, dann geht es 30 Jahre nochmals in die Runde, nochmals im Kreis. Gott spricht und wir sollten aufwachen, wenn Gott redet. Elia, er ist auch, hat gearbeitet für Gott und Gott spricht zu ihm, was macht er? Der schläft weiter in der Höhle. Und der Herr muss ihn nochmals wecken und er verpasst seine Berufung. So viele Menschen haben ihre Berufung verloren, weil sie zu lange geschlafen haben. Gott sagt, steh auf zum Elia, du hast noch einen Auftrag, du sollst den Elisa salben und. Elia lässt die Gelegenheiten verstreichen, die Gott ihm gibt. Und der macht nichts mehr Besonderes. Also der geht zwar in die Wüste, erreicht sein Ziel noch gerade und so weiter, aber sonst nichts Besonderes, weil er die Stunde Gottes verpasst hat. Und dann rechtfertigt er sich noch, oh Herr, ich bin nicht besser wie die anderen, ich habe für den Herrn geeifert und guck mal Herr, was ich alles getan habe, entschuldigt sich noch, schlaf weiter. Gott sagt, geh hin und salbe den Propheten Elisa, salbe den Hazael, salbe den Jehu. Verpasste Gelegenheiten bleiben nicht ohne Folgen für den Propheten Elia, aber auch für uns Kinder Gottes. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören? Wie viel Heil geht verloren? Fliehe, solange du fliehen kannst. Arbeite, solange du noch arbeiten kannst. Denn eines Tages wirst du nicht mehr arbeiten können. Genieße die Gegenwart Gottes, solange du genießen kannst. Jeder Gottesdienst ist ein Gnadengeschenk Gottes. Das wird nie mehr wiederkommen. Die Segenstunden, die du hier erlebst, die gehen vorbei und dann ist vorbei. Können sie das noch wiederholen? Nein, es wird nicht mehr wiederholt. Gott wiederholt sich nicht. Gott überlässt es Elia, den Weg weiterzugehen, wie es weitergeht. Für ein paar Augenblicke schenkt Gott ihm Gnade, dass er jetzt diese drei Leute salbt und segnet. Nütze dein Heute, nütze deine Gelegenheit, alles was so da ist, was Gott vorbereitet hat. Und das ist das nämlich, wenn er sagt, tu das, dann kannst du das tun, ob die Mittel da sind oder nicht da sind. Ob du stark genug bist oder nicht. Wenn Gott sagt, tu, dann bist du auch fähig, diese Dinge auszuführen. Und wir sind in der Endzeit heute, Leute. Es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf. So wie Jesus bei der Verhaftung, da sagt sein Jünger, ihr habt jetzt genug geschlafen, der Häscher ist draußen, die ganze Meute kommt jetzt und die wird mich jetzt verhaften. Es ist Zeit aufzustehen. Und auch in der Endzeit gilt das, es ist Zeit aufzustehen. In Matthäus 13, Vers 25 ist eine kleine Geschichte. Da wundert sich der Bauer, wo kommt das ganze Unkraut her? Wo kommt das ganze Unkraut her? Und da heißt es, während der Bauer schlief, kam sein Feind und säte Unkraut unter den Weizen und ging seines Weges. Wache, solange du wachen kannst. Pass auf dein Feld auf. Während der Bauer schlief, während wir schlafen, sät der Feind Unkraut. Arbeitet der Teufel. Und ich habe eines festgestellt, wenn wir nicht aufpassen, arbeitet der Teufel, ruiniert die Menschen, schießt sie alle ab. Es wird so viel geschlafen in dieser Welt. Ganz besonders unter den Christen. Sie sind so gutgläubig und blauäugig, so leichtfertig, vertrauensselig. Ja, das wird schon der Herr alles machen. Nein, die Bibel sagt, alles, was ich euch sage, wachet. und noch einmal wachet und abermals wachet. Immer wieder, wir sind aufgefordert zur Wachsamkeit. Fliehe, solange du kannst, und pass auf dein Feld auf. Weißt du, wie schnell ist so Unkrautsamen ausgestreut? Der Engländer Koch, überall wo er hinfahrt, hat er eine Unsitte gehabt, hat er einen englischen Samen ausgestreut. Und überall auf der Welt findest du heute englisches Gras. Und weil er einfach sich so eine blöde Angewohnheit hatte, einfach englischen Samen überall auszustreuen. Ob das passt oder nicht. Und der Teufel ist auch so ein Koch, der überall Unkrautsamen ausstreut. Fliehe, solange du fliehen kannst, bevor es zu spät ist. Bevor die Nacht kommt, die Dunkelheit, Finsternis, das Erdreich bedeckt, wo kaum einer noch gläubig wird, kaum einer noch gerettet wird. Du solltest jetzt alles tun für deine Seligkeit und dich innerlich vorbereiten, dass ja der Feind alles hergeben muss, was er dir so gestohlen hat, dass du dies wieder nachholst. Wir sollen aufwachen, bevor wir bloßgestellt werden. Was ist mit deinen Funden und Talenten geworden? Wo bist du hingekommen? Wo bist du denn hingeraten? Was hast du damit gemacht? Tu mal Rechnung. Ja, Herr, ich habe alles bewahrt so schön und alles so, ich habe sehr aufgepasst. Du Narr oder was der Mann auch da gesagt hat, nimm ihm das und gib es dem anderen. Weißt du, du solltest fliehen in die Arme Gottes und die Richtung ändern, solange du ändern kannst. Und vielleicht musst du heute einige Kurskorrekturen vornehmen. Bevor der Teufel dich ganz ausgeraubt hat und dich ganz zerstört hat und dich ganz ruiniert hat und du nichts mehr hast, versuch das wenige, was du noch hast, zu retten. Morgen mache ich an diesem Thema weiter. Weißt du, die Israeliten zogen aus Ägypten raus, die kamen als Bettler raus, aber sie haben großzügige Spenden gemacht, um die Stiftshütte zu bauen. Und jeder gab, was er hatte. Jeder gab, damit dem Herrn ein Haus gebaut wird, damit die Herrlichkeit Gottes und das Volk Gottes kommt. Jeder gab, was er hatte. Aber das waren alles Sklaven, das waren alles Asoziale, das waren arme Leute, die hatten ja nichts. Aber jeder gab, was er hatte. Und vielleicht hast du auch nicht mehr viel heute, aber du hast noch etwas. Und überleg einmal, was hast du, was kannst du noch retten? Vielleicht nur noch das nackte Leben. Aber das ist auch sehr wertvoll, dieses nackte Leben. Es ist so wichtig, bevor der Herr kommt, bevor die Menschen schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns, wir fürchten uns vor dem, der dort auf dem Thron sitzt, bevor dieser schreckliche Tag des Herrn, dieser Gerichtstag kommt, bevor wir vor dem Herrn stehen und tun Rechenschaft, was hast du jetzt gemacht? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Ja, die ganze Zeit war ich vorm Fernseher, habe so schöne Programme angeguckt, Videos angeguckt, DVDs angeguckt. Aber was hast du gemacht? Weißt du, der Teufel versteht, Kinder Gottes impotent zu machen. Ich bin dafür, dass man unsere Predigten auf CD aufnimmt und hört. Aber weißt du, der Teufel kann dich so beschäftigen, so bigottisch machen, dass du nur noch Herrgott, nur noch Heiland, nur noch Jesus, nur noch Wort Gottes und du tust nicht mehr das, was Gott wollte, dass du tust. Ich war krank, ich war nackt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war gefangen und so weiter. Dass du vom Wesentlichen, von deinen Aufgaben abgelenkt wirst von dem, was Gott wollte. Und Gott hat gesagt, du weißt jetzt genug, aber jetzt solltest du etwas tun für deine Seligkeit. Du solltest jetzt Schätze sammeln, du solltest jetzt jemanden ermutigen. Aber du hast dich immer nur selbst ermutigt, dich selbst nur erbaut, dich selbst nur ergötzt, dich selbst nur befriedigt. Und das ist das Chaos. Nur sich selbst ergötzt und erbaut, aber nicht für den anderen und über den anderen wirst du gesegnet, nicht über dich selbst. Die meisten Leute, die schmoren im eigenen Saft, Halleluja, Halleluja, großer Gott und was weiß ich alles. Gott ist groß, das brauchst du ihm nicht sagen, das weiß er. Aber du solltest den anderen Leuten sagen, dass Gott ein großer Gott ist, bevor die alles vergessen, bevor der Teufel sie total vernebelt. Was für eine Blamage wird es einmal sein, wenn so ein Video vorgespielt wird, wie jetzt bei diesem Verbrecher da in St. Blöten in Österreich. Verstehst du, dann alles gibt er zu plötzlich, verstehst du, alles ist schuldig. Aber weißt du, zuerst einmal hat er nichts getan, ist ein Heiliger. Aber dann, als das Video vorgespielt wurde, als die Tochter aussagte, und ich sage eines, Leute, es wird ein Video vorgespielt für unser Leben, über unser Leben. Und Da eine verpasste Gelegenheit, dort eine verpasste Gelegenheit, hier eine verpasste Gelegenheit. Ja, dein Leben bestand nur aus verpassten Gelegenheiten. Gott gab dir so viele Möglichkeiten. Tu was. Ja, aber du glaubst immer, dass Gott dich als großen Superstar beruft und dann irgendwo nach Afrika schickt oder sonst wohin. Nein, Gott beruft dich zu Hause als Superstar. Superkoch. Zu Hause als Super, dass du dort super bist. Was für eine Blamage, wenn dann alles ans Licht kommt, wenn Zeugen gegen dich aufstehen und du hast mir nichts gesagt, Johannes. Du hast mir nichts gesagt. Du hast alles gewusst, hast du alles verschwiegen. Wenn du einmal auf der Anklagebank sitzt und dann deine Unterlassungen vorgelesen werden, wenn Verlorene gegen dich aufstehen, ich bin regelmäßig neben dir in der U-Bahn gesessen und da hast du alle möglichen Blödsinn gemacht und Blödsinn erzählt, wegen dir habe ich den Zug verpasst zur Seligkeit. Wie oft hast du gespürt, oder da werden Leute aufstehen, du hast gewusst, du sollst mich in eine Versammlung mitnehmen und ich habe immer Versammlung gesucht und fragt mich, wo könnte ich Wort Gottes hören und Gott begegnen und du hast mich nicht mitgenommen in deine Versammlung. Du bist hingegangen, hast dir ergötzt und es war wunderbar, herrlich, aber Gott wollte auch dem anderen noch was geben. Wenn deine Unterlassungen vorgelesen werden, das Geld, wofür du ausgegeben hast, für deine Hobbys. Weißt du, es ist erstaunlich. 20 Euro für den Herrn, das ist unheimlich viel. Masse ist das. Aber 200 Euro für ein Hobby, das ist Klacks. 200 Euro oder 2000. Überleg einmal, wenn ich Leute, Christen anschaue, wenn du sagst, wir sollten Zehnten geben. Nein, wir können uns nicht leisten. Aber die geben Tausende für Hobbys aus. Ob das Computer sind, oder anerkickeles Zeug. Und das wird vorgelesen. Guck mal, wie viele Menschen sind verloren gegangen, nur weil jetzt ein Missionar nicht gehen konnte. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wenn 10 den 10. regelmäßig und treu zahlen, kann der 11. in eine Mission gehen. Ganz einfach. Was, wenn die Unterlassungssünden vorgelesen werden? Wie du das Geld zum Fenster rausgeworfen hast, verspielt hast, 7000 Euro, verstehst du, anstatt dem Heiland zu geben, den Banker in den Hintern eingeschoben, auf Deutsch gesagt. Gott bestohlen, Gott behindert. Ich hab einen Bruder in Süddeutschland gehabt, weißt du, kam noch in die Gemeinde war arm und klein, er hat gesagt, wir fangen mit dem Zehnten an zu zahlen. Dann hat der Schwabe gesagt, wir haben Geld, wir reden nicht vom Geld, wir Schwaben. Und so weiter. Und dann habe ich Kollektenbeutel eingeführt. Das war für die Katastrophe. Also das war fast ein Frevel. Der hat immer den Beutel vorbeigehen lassen. Nie, kaum was gegeben. Also die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Also den ganzen Schwindel da. Und dann stirbt dieser Mann. Und ich muss seine Wohnung auflösen. Und dann baue ich den Schrank ab. Und hinterm Schrank kommen 70.000 deutsche Mark raus. Ich habe mich erschreckt. Wusste nicht, was ich machen soll damit. Habe ich dem Amt abgegeben, das Amt hat kassiert. Und das ist alles gestohlenes Geld gewesen, was man dem lieben Gott hätte geben können und nicht hinterm Schrank aufbewahren. Man redet nicht über das Geld, aber du siehst, was dann passiert. Was hätte passieren können? Darum aufwachen, bevor es zu spät ist, bevor das Sozialamt alles kassiert. Und die kassieren alles, sie sind gnadenlos. Im Psalm Kapitel 2, Vers 11, eine kleine Sache, da heißt es, küsse den Sohn. Schon gehört, du sollst den Sohn küssen. Das ist Jesus, der Messias, der Heiland. Damit er nicht zürnt und euer Weg euch nicht in den Abgrund führt, küsst den Sohn. Du sollst also den Sohn küssen, also Jesus Christus küssen. Kuss ist so ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Intimität, ein Zeichen der Verbundenheit. Küsse den Sohn. Ein Zeichen der inneren Zuneigung. Küsse den Sohn, solange du ihn noch küssen kannst. Solange es noch möglich ist, ihn zu küssen. Versteh mal diesen Gedanken, der dahinter steht. Küsse den Sohn. Küsse den Sohn, und das ist Jesus. Küsse ihn, damit er nicht zürnt und unser Weg nicht in den Abgrund endet. Also du kannst ihn retten, dein Leben retten, indem du den Sohn küsst. Und du weißt ja, wer den Sohn geküsst hat. Judas. Satan erfüllte sein Herz. Als die Maria Magdalena Jesu Füße salbte Und es war zu spät. Judas hätte sich da noch retten können. Judas hätte sagen, Satan hinter mir, ich möchte mit diesen ganzen Lügen nichts zu tun. Die Armen, wir haben alle Zeit Armen, der Herr hat ihn aufgeklärt und Arme habt ihr alle Zeit. Also der Herr hat ihnen geholfen, aber er hat nicht den Sohn geküsst in diesem Moment. Er ist Jesus nicht um den Hals gefallen. Küsse den Sohn. Erst Wochen, Monate später, als die Sache ausgereift war, dann gibt er den Kuss und sagt, das ist er, dem ich küsse. Und dann hat er noch Geld dafür kassiert. Küsse den Sohn, damit ihr nicht in den Abgrund geht. Küsse den Sohn, das ist etwas Reines, etwas Heiliges, etwas Herzliches. Judas hat mit diesem Kuss den Herrn verraten, verkauft. Und weißt du, was er damit getan hat? Einen unheimlichen Schaden angerichtet. Herzeleid für die Jünger, Herzeleid für Jesus. Was musste der Heiland wegen diesem blöden Judaskuss alles ertragen und erdulden? Du kannst da sagen, für Erlösung. Okay, Jesus sagt, weh den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Pastor. Ein Pastor hat seinen Dienst quittiert, aufgehört zu predigen, nicht mehr weitergemacht aus bestimmten Gründen. Der hat eine Vision gehabt, Gott will das und das in seinem Leben tun und am Anfang ging es gut und dann hat Gott auch gezeigt, dass irgendjemand hier in der Gemeinde ist, dass Gott durch ihn oder ihn benutzen möchte und er kann das auch geben. Weißt du, nicht jeder hat die Gabe des Gebens. Der nichts hat, muss auch nicht geben, weil er nichts hat zu geben. Und deshalb, wenn jemand betucht ist, Schwaben sagen das, der kann auch geben. So, und da waren Leute, die betucht waren, aber die haben Dings gemieden. Und der hat seinen Dienst quittiert. Und viele Jahre später hörte ein Zeugnis, jemand bezeugt und sagt, ich war Gott so ungehorsam. Und Gott hat zu mir klipp und klar gesagt, ich soll das und das tun. Aber wo ich das nicht getan habe, ging es mit mir so bergab, bin wirtschaftlich so ruiniert worden, ich habe alles verloren. Was wäre gewesen, wenn er damals Gott gehorcht hätte, was er hätte tun sollen? Wir verspielen so viel, wenn wir Gott nicht gehorchen. Der Zug fährt ab, zu spät. Und dann kommt heute kein Bus mehr. Zu spät. Und es sind zwei Leute, die dann gescheitert sind. Er ist gescheitert und der, dem er dienen sollte. Denn wir haben auch die Gaben, damit wir dienen können. Und Maria Magdalena hat das Öl für Jesus verwendet. Und hat seine Füße gesalbt. Das war die einzige Salbung. Jesus Christus, der Gesalbte, Christus der Gesalbte heißt es. Kein hoher Priester hat ihn gesalbt. Maria Magdalena hat ihn gesalbt. Und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und wie viele gute Werke werden nicht getan, weil irgendjemand sagt, nö, das ist viel zu viel. Das ist Verschwendung. Gott will, dass du dich verschwendest für ihn. Jetzt kannst du dich noch verschwenden. Ob du nachher später dich verschwenden kannst. Ob du noch dieses Öl noch später hast, ist eine andere Frage. Für Maria Magdalena war das ihre Altersversorgung, ihre Rente. Und sie gibt ihre ganze Rente, ihr ganzes Vermögen, gibt sie dem Heiland und sagt, ich salbe den Heiland, ich weiß nicht, wie lange ich den Heiland noch habe, aber jetzt habe ich ihn heute noch. Und jetzt werde ich seine Füße salben und jetzt werde ich ein gutes Werk an ihm tun. Und mich habt ihr nicht alle Zeit, hat der Herr gesagt. Die Armen habt ihr immer, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Du müsstest immer wieder hingucken, ist das der Herr? Geht der Herr? Macht der Herr hier mit? Es gibt einen zu spät, der Herr ist weitergegangen. Und es gibt so viele Augenblicke, die verpasst sind. Der blinde Bartimäus, was glaubt, warum der Kerl so geschrien hat? Jesus, Davids Sohn, erbarme dich unser. Der wusste, warum er schreit. Jesus das erste Mal durch Jericho gegangen. Er sagt, nein, ich bettle weiter, das ist eine gute Kundschaft. Und hier, ich bettle weiter. Zweites Mal durch Jericho gegangen. Und er wusste, das dritte Mal, Jesus geht das dritte Mal durch Jericho. Das ist meine letzte Stunde. Alle guten Dinge sind drei. Und dann schrie er, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann haben die Jünger gesagt, hör auf zu schreien. Nein, ich kann es nicht mehr, ich habe schon zweimal verpasst. Wie oft hast du Gottes Stunde verpasst? Jetzt solltest du nur noch schreien und sagen, Herr, erbarm dich. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Verpasste Gottes Stunden. Weißt du, es gibt Dinge, die kannst du nicht mehr wieder gut machen. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, kannst du nicht mehr erziehen. Und wenn du keine Mittel mehr hast, kannst du auch nichts mehr geben. Und wenn du im Bett liegst, kannst du nichts mehr bauen und nichts mehr aufbauen und nichts mehr tun. Was für ein Schrecken muss einen Menschen gepackt haben, als man nachher merkt, oder Judas insbesondere, als er merkt, guck mal, was ich angetan habe. Jetzt behaltet doch euren Geld, behaltet das alles. Was für Seelenqualen hat der Mensch durchgemacht? Er hat plötzlich gemerkt, das ist ganz anders, die Sache ausgegangen, wie ich gedacht habe. Dass der Heiland sich befreit, dass der Heiland ein Wunder wirkt und dass der Heiland da abspringt und so weiter. Nichts von dem. Und macht sich Vorwürfe, ich habe unschuldig Blut vergossen. Und die geistlichen, die religiösen Menschen, die sagen, behalt doch dein Geld. Wir wollen mit deinem Geld, mit diesem Blutsgeld, wollen wir nichts zu tun haben. Die haben noch einen Blutacker gekauft, also Friedhof damit daraus finanziert. Und du siehst also, wofür man dein Geld finanziert nachher am Schluss oder dein Geld verwendet für einen Friedhof. Für einen Friedhof. Blutacker gekauft für den Judas. Du siehst also, unschuldig Blut, hat sich niemand mehr über den Judas interessiert. Keiner hat sich ihn unten die Seelsorge genommen. Ach du armer Bruder, guck mal, du tust mir so leid. Also wir sind eigentlich alle schuldig. Nein, mach du, was du willst. Zu spät. Es gibt ein zu spät. Was für ein Schrecken. Wenn man eine Einladung ausgeschlagen hat, nicht angenommen hat, wenn man nachher plötzlich merkt, du, das ist ganz was anderes dabei rausgekommen. Epheser Kapitel 5, Vers 14 und 16 bis 16. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von dem Tod, dass Christus dich erleuchte. Steh auf von Toten. Das heißt also, du musst aufstehen. Nicht warten, bis der Heiland dich auferweckt. Du sollst vom Schlaf aufstehen, der du schläfst, steh auf von den Toten. Wir sind alle tot. Und wir sollten, wenn wir die Stimme Gottes hören, wenn der Herr zu uns redet, und die in den Gräbern liegen, werden seine Stimme hören. Wenn du die Stimme Gottes hörst in deiner Situation, wo du dich befindest, in dieser Gruft, dann steh auf, klopf an der Tür. Melde dich, dass man dich noch ausgräbt vor der Zeit, bevor du dort unten erstickst oder umkommst. Steh auf von den Toten. Fliehe, solange du noch fliehen kannst. Bring Dinge in Ordnung, die du noch in Ordnung bringen kannst. Weißt du, versöhn dich, solange du dich versöhnen kannst. Ein guter Freund von mir, Erlos Tegen, der ist in jungen Jahren vor den Toren der Ewigkeit schwer krank und denkt, ach, ich gehe zum Heiland, kann sowieso nichts verlieren beim Heiland. Beim Heiland, da ist alles gut und wunderbar und so weiter. Und er liegt schon und sagt, Herr, holt seine Familie zusammen. Herr, jetzt gehe ich nach Hause und ich verabschiede mich von meinen Lieben. Und plötzlich sagt der Heiland zu ihm, lieber Erlo, du kannst noch nicht sterben. Puh, was denn, wieso? Ja, du kannst nicht sterben. Und was ist los? Dann zeigt der Herr ihm etwa 150 Leute, mit denen er so Techtelmechtel hatte, keine gute Sache, raus aus Streit und Händel und was weiß ich, was er da alles hatte. Und dann sagt er seiner Frau, wollte er eigentlich verabschieden und in die Ewigkeit gehen, sagt, schreib folgende Namen und lad die Leute ein zu mir, ich muss mit ihnen sprechen. Und dann kamen sie nacheinander und sagten, hör mal, verzeih mir, verzeih mir, verzeih mir. Und so brach eine Erweckung in dem Zululand aus. Die Leute haben gesagt, nein, nein, Erlo, ich bin schuld. Nein, habe ich gesagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich war unvorsichtig, ich war zu frech, ich war zu das und das und das. Könnt ihr in diesem Buch Gott unter Zulu nachlesen, diese Geschichte auch. Und dann brach eine Erweckung. Du sagst, warum gibt es keine Erweckung? Warum passiert kein Wunder? Und warum passiert dies und jenes? Die Leute tun das nicht, was Gott sagt. Fang an zu tun, was er dir sagt im Kleinen. Versöhn dich. Was soll ich denn? Was gehen mich die Leute an? Die sollen ja selber gucken, wie sie zurechtkommen. Und es ist zu spät eines Tages. Wiedergutmachung. So ich jemanden betrogen habe, Zachäus. Eines Tages ist es vorbei, die Sachen sind dann gestohlen, die Leute, denen du was schuldest, sind gestorben. Weißt du, dieses Wiedergutmachen, das ist so eine Sache. Was Gott gegenüber ist, das ist alles erledigt, aber den Menschen gegenüber ist nichts erledigt. Da, wo du schuldig geworden bist, schwarz gefahren bei der U-Bahn, da müssen einige was nachzahlen fürs Schwarzfahren. Und so gibt es so viele andere Dinge in Ordnung zu bringen. Und es gibt Erweckung. Wir haben das mal in Stuttgart gepredigt und sind Jesus People. Weißt du, die Hippies, die haben ja nichts getan. Diese Gammler da, die haben da in Schlendrianleben gelebt. Und wir haben gesagt, Leute, ihr müsst die Dinge in Ordnung bringen. Fernseher anmelden, nicht nur schwarz gucken. Und da gab es so viele Sachen. Und weißt du, was dann passierte am nächsten oder in den nächsten Tagen? Wir lesen in der Zeitung, was ist in Stuttgart los? Leute bezahlen ihre Fernsehrechnungen oder die Fahrbetriebe, da zahlt jemand 200 Mark für Schwarzfahren, wo er die ganze Zeit schwarz gefahren ist und so weiter. Was ist da los? Und die geben gleichzeitig Zeugnis, warum sie das machen. Oh Gott, wie sie jetzt mit Gott in Ordnung, und wenn du mit Gott in Ordnung bist, musst du auch mit Menschen in Ordnung, wohl oder übel, kommen. Und solange du nicht mit Menschen in Ordnung bist, kannst du auch mit Gott nicht in Ordnung sein. Ganz arg wichtig, mit Gott und Menschen in Ordnung. Aber mit Gott ist es klar, Jesus Christus hat alles für dich bezahlt. Aber mit Menschen, das ist deine Sache. Und du wunderst dich, warum der eine und der andere nicht erlöst wird. Ich verteile in Eppingen, das ist so ein Kuhdorf bei Heilbronn, verteile Traktate. Und dann gebe ich so einen älteren Herrn einen Zettel und sage, ich möchte gerne einladen zum Evangeliumstreff. Wir haben wunderbare Gottesdienste da und ich predige zum Thema so und so. Dann sagt er, kommt Herr sowieso auch zu Ihnen? Er sagt, ja, der ist auch da. Kann ich nicht kommen. So, und dann bin ich im Gottesdienst, erzählt dem Bruder, dass auf der Straße einen, ihr habt den Namen noch aufgeschrieben, wie der Herr heißt. Er sagt, ich muss also die Sache klären, dass er nicht kommen kann, wenn der da ist. Er sagt, kennst du den Herrn? Den Namen so und so. Sagte, ja, wir sind Schulfreunde, wir sind von Kind auf, wir wohnten zusammen und wir sind zusammen aufgewachsen und. Und er sagt, aber der kommt nicht in den Gottesdienst wegen dir. Er sagt, es ist merkwürdig, immer wo ich bin, ist er nicht da. Bin ich beim CVJM, ist er nicht, geht er von CVJM weg, geht er in eine andere Gemeinde und so. Immer wenn ich hinkomme oder wo wir uns da treffen, er will mit mir nichts zu tun haben. Okay, er sagt, du weißt, wo der wohnt. Wir gehen dorthin, ich möchte der Sache auf den Grund gehen. Und wir kommen dann mit diesem lieben Bruder, beides gleichaltrig, Schulkameraden, komme ich hin und sage, ich möchte jetzt mit euch sprechen. Da ist etwas in Ordnung, du bist Christ und der ist Christ. Beide wollen Christen sein, beide wollen in den Himmel sein, aber da stimmt was nicht. Dann sagt er, der ist ein Betrüger. Er sagt, so, Bruder, sowieso, sag mir, was hast du angestellt? Und weißt du, was da rauskam? Der ging zur Apotheke und hat um 60 Pfennig ihn betrogen. Nur wegen 60 Pfennig und das jahrelang, der ist ein Betrüger, ich will mit diesem Betrüger nichts zu tun haben. Und nur 60 Pfennig, das ist dem gar nicht bewusst geworden, dass sie nur gefragt, was ist da los, 60 Pfennig. Vielleicht gut, damals, vor Jahren mag 60 Pfennig viel Geld gewesen sein. Nur betrogen um 60 Pfennig. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wegen 60 Pfennig verspielte Jahrzehnte geht einer dem anderen aus dem Weg, meidet einer den anderen. Was für Segen könntet ihr im Ort hier sein, wohnt nicht weit weg voneinander, nur wegen 60 Pfennig. Und dann haben wir gebetet, habe gesagt, kannst du ihn um Vergebung bitten für die 60 Pfennig? Ja, die Hand gereicht, zuerst mal stand der andere Bruder, wusste nicht, was er machen soll. Aber dem war es ja auch heiß, verstehst du, dem war es ja auch komisch. Und dann fielen sie die zwei Herrschaften um den Hals und geweint wie kleine Kinder und ich bin gegangen. 60 Pfennig können dir der ganze Ewigkeit vermasseln und du fragst dich, warum will der mit mir nichts zu tun haben? Nur weil vielleicht 60 Pfennig dazwischen stehen. Steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Steh auf, solange es möglich ist. Weißt du, solange du noch im Leichenhaus bist, noch nicht unter der Erde, steh auf. Solange du noch fliehen kannst, verlasse die Heuchler und die Pharisäer und lass die Toten ihre Toten begraben. Steh auf, wach auf. Weißt du, du musst das Leichenhaus verlassen. Und wir sind alle mittendrin irgendwo im Leichenhaus. Steh auf von den Toten. Das ist also deine Sache. Ich möchte nicht bei den toten Werken, mich von den toten Werken aufhalten, wegen 60 Pfennig meine ganze Ewigkeit versauen deswegen und dann in der Ewigkeit noch Hausaufgaben machen müssen. Da möchte ich mir den Heiland loben und preisen, anstatt noch da im Fegefeuer zu schmoren und das irgendwie wieder gut zu machen, falls es eins gibt. Aber Geschwister, oder sich zu versöhnen, zu vertragen, wir gehen alle auf den Weg, wir sind alle auf dem Weg zur Ewigkeit und es gibt einmal einen zu spät. Hätte ich bloß, nettes Wort gesagt, hätte ich bloß. Weißt du, mit Gott, da sind wir im Klaren. Jetzt ist die Zeit aufzustehen. Jetzt ist die Zeit, die zweite Chance zu nützen in seinem Leben. Jetzt ist die Zeit, Öl nachzukaufen und ein Ölgefäß mitzunehmen. Jetzt ist die Zeit, auf einem festen Grund das Haus zu bauen. Jetzt ist die angenehme Zeit. So gut wie uns das heute geht, wird es uns nie mehr gehen. Glaub mir das. Jetzt ist die Möglichkeit, umzudenken und umzukehren. Jetzt ist die Zeit noch, du kannst nicht mehr viel machen, aber du kannst jetzt noch guten Samen auszusehen. Und wer weiß, vielleicht geht es noch auf, vielleicht schaffe ich noch es zu ernten. Jetzt ist noch die Möglichkeit, nicht sich an dem Unkraut aufzuhalten und sagen, guck mal, was der Teufel alles angestellt hat in meinem Leben. Ich habe aufgehört, mich über den Teufel aufzuregen, ich reg mich über den Kerl gar nicht mehr auf. Ich versuche, guten Samen auszustreuen. Und zwar heute, jetzt und hier. Und wer weiß, vielleicht geht es noch auf und ist es aufgegangen manchmal. Und manchmal ernte ich jetzt schon und manches werde ich dann nachher drüben im Himmel ernten, weil ich jetzt schon ausgesät habe und andere ernten es nachher. Aber stell mal vor, wenn wir nicht sofort erkennen und umkehren und guten Samen ausstreuen, die Nachkommen werden nicht ernten können. Denn in die Spuren, die du gehst und die du hinterlässt, werden andere eines Tages gehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in die richtige Richtung gehen. Das ist Möglichkeit, den verpassten Zug noch irgendwie zu erreichen, nachlaufen. Das ist natürlich sehr anstrengend. Bring deine Seele in Sicherheit, solange es möglich ist. Wie viele vertane Möglichkeiten sind da? Aber lass Jesus kommen und Jesus kann sogar noch die zweite Chance dir geben. Lazarus ist im Grab, liegt tot, stinkt schon bereits. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha denkt an Verspätung. Aber Verspätung ist für Jesus kein Problem. Und sagt, wo habt ihr hingelegt? Wenn du ein Problem hast, sag dem Herrn Jesus, wo das Problem liegt. Bereinige es, bevor du in die Ewigkeit gehst. Ich weiß gar nicht, warum ich in diese Richtung gehe, aber es ist so wichtig, dass du Dinge bereinigst, bevor du beim lieben Gott ankommst. Und es ist ein zu spät. Fliehe, solange du fliehen kannst. Ich werde nicht vergessen, nach dem Krieg, also ich war junger Pastor, da musste ich auch lernen, Seelsorge, was Seelsorge ist. Und dann kommt jemand in die Seelsorge und sagt, ich habe ein Problem. Ich sage, ja, was ist dein Problem? Ja, ganz schwer, das ist also unlösbar. Und dann erzählt dieser Person ein unlösbares Problem, ein furchtbares Problem. Und ich denke, Mensch, die alte Frau, die kann doch kein furchtbares Problem haben. Was kann das für ein Problem sein? Und dann sagt sie einen Strick. Also wolltest du dich aufhängen, hast du einen Todesgeist? Oder? Zuerst arbeite ich mich so langsam hin an dieses Problem und einen Strick. Naja, aber an dem Strick muss was gehängt sein. Ja, da hing was. Und weißt du, was da war nach dem Krieg? Sie ist auf der Flucht gewesen, aber es sind schon Jahre vergangen dazwischen. Der Krieg war schon längst zu Ende. Und wir waren schon vom nächsten Krieg wahrscheinlich schon davor, aber und so weiter. Am Strick. Ja, sag ich, was hinkt an der am Strick? Hast du was entführt? Ja. Was war da? Und ich konnte mich nicht treiben, weil ich in Stuttgart war, in der Stadt. Eine Kuh. Da hat er von der Weide eine Kuh entführt, geschlachtet und so weiter und das Fleisch verteilt. Aber es war eine gestohlene Kuh. Und diese gestohlene Kuh hat der Frau Jahre keine Ruhe gegeben. Bring die Dinge in Ordnung, bevor es zu spät ist. Ich habe eine Außenstation von Heilbronn gehabt. Die haben das nicht in Ordnung gebracht. Ich habe die Gemeinde aufgelöst. Ich habe gesagt, das hat keinen Wert mit dieser Gemeinde. Die Leute müssen sich versöhnen, sonst gibt es keine Erweckung. Und ich predige umsonst, ist Zeitverschwendung, Zeitvergeudung. Und man muss irgendwo dann Konsequenzen ziehen. Und wie auch immer. Ich habe diese Gemeinde übernommen, eine alte Gemeinde, festgefahrene Gemeinde. Kein Ruck vorwärts und kein Rückwärts. Höchstens ein paar Sterben weg, das war alles. So. Aber die eine Seite saß auf der Seite und die andere Seite, eine andere Gruppe saß auf der Seite. Ich dachte, um Himmels Willen, das stimmt doch was nicht. Die Leute hier in dieser Gemeinde, weißt du, ich musste immer gucken zu denen und zu denen rüber. Die einen da und die anderen dort. Das sind zwei Familienclans gewesen. Die haben nach dem Krieg ein Schwein gekauft. Und dann hat die andere Familie mehr von dem Schwein bekommen als die andere Familie. Und der ganze Knatsch, also die andere Familie, die wollte schon ein paar Schweine sogar kaufen und schenken der Sippe. Nein, die haben uns betrogen. Du siehst, so viele Leute können mit Betrug, mit Verletzung, mit Sünde nicht klarkommen. Das wurmt und so weiter, dass man sogar sagt, ich kaufe lieber euch Bus und bringt die paar Leute, die noch wollen, die ehrlich sind, die bringe ich in den Gottesdienst nach Heilbronn, aber ich löse diesen Laden auf, diesen Saftladen. Es gibt ein zu spät und wir wundern uns, warum Gott uns nicht segnet und nicht segnen kann, weil Sünde im Raum ist, Unversöhnlichkeit. Gott kann Unversöhnlichkeit nicht segnen. Und weißt du, so, selbst wenn du noch willst, wenn der andere nicht will, nützt alles nichts. Der andere muss auch wollen. Und deshalb ist es lieber, der eine geht links und der andere geht rechts. Und das war auch die Konsequenz, die ich gezogen habe. Wenn ich wollte, bitteschön. Es gibt ein zu spät. Ja, und dann, Pastor, man tut es. Guck mal, was der sich leistet. Der löst eine Gemeinde, eine alte, gestandene Gemeinde auf. Ich löse, das ist für mich kein Problem, sie aufzulösen. Die Leute sollen sich versöhnen und nicht hinterher jammern. Solange Jesus noch da ist, ist nicht zu spät. Aber wenn er ausgestiegen ist und vor der Tür drin draußen sitzt und steht, dann ist alles aussichtslos und verfahren. Solange du den Namen des Herrn noch buchstabieren kannst, sollst du den Namen des Herrn lernen. In meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und ich sage etwas Provokatives. Selbst wenn du in der untersten Hölle unten im Verlies wärst und du könntest J-E-S-U-S sagen, würdest du dort rauskommen. Ich garantiere dir. Selbst auf der tiefsten Hölle, wer den Namen des Herrn anruft, egal wo, der wird gerettet werden. Aber der Teufel wird dafür sorgen, dass du den Namen nicht mehr zusammenbringst. Wie war das? S-U-S? Nee. Bringt nicht mehr zusammen. Und du wirst die ganze Zeit in der Hölle sitzen und schmoren und versuchen, den Namen Jesus zusammenbringen. Du wirst es nicht mehr schaffen. Der Teufel wird es nicht mehr erlauben. Aber deshalb heute, du musst nur den Namen Jesus anrufen. Und du wirst in demselben Moment gerettet. Amen. Und dann wirst du gerettet. Da musst du nicht viel machen. Da musst du nicht fromm werden. Rufe den Namen des Herrn an. Jetzt. Nicht warten, bis irgendwann mal passiert. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Ich habe eine liebe Frau gehabt, unterwegs irgendwo in meinen Diensten. Und ich habe gesagt, Schwester, du musst dich taufen lassen. Nur so nebenbei. Aber sie war Religionslehrerin, katholische Religionslehrerin. Und unsere Barbara, so hieß sie, die hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht taufen. Aber Gott hat zu ihr geredet. Und weißt du, sie hat einen schönen Traum gehabt. Sie ist in der Kirche, in der Messe. Und während der Hostie da verteilt wird, dreht sie sich um, die ganze Kirche aufgehängte Leichen. Sie sagt, um Himmels Willen, wo bin ich hingeraten? Lauter Leichen. Und die fällt zusammen, liegt auf dem Boden und sieht, sie kann noch rauskriechen. Und sie ist rausgekrochen, im Traum natürlich, im Geist. Und morgens in aller Herrgottsfrühe kommt sie zu mir und sagt, Pastor, ich möchte getauft werden. Was muss ich tun? Er sagt, ich weiß, dass Gott zu dir redet. Ich kann dich nicht überzeugen, aber der Herr kann dir einen schrecklichen Traum schicken. Und der Herr überzeugt dich. Und weißt du, Gott muss uns überzeugen. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt muss ich etwas tun. Jetzt ist die Zeit aufzustehen. Jetzt bin ich einsatzbereit, abrufbereit und mehr oder weniger. Jetzt ist die Tür offen. Und eines Tages ist die Tür zu. Und Gott schloss diese riesige Tür von der Arche zu und niemand schloss mehr auf. Niemand schloss die Arche auf. Christa ist, glaube ich, da im Gottesdienst. Sie war wahrscheinlich am 9. Dezember 1989 bist du im Gottesdienst bei uns gewesen. Da warst du schon bei uns, ja, ja, unser Christa. Wir haben dort einen fantastischen Gottesdienst gehabt, am 10. November, du auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wir haben da am Checkpoint Charlie ja verteilt. Und da passierte Folgendes, da haben wir einen Lob- und Dankgottesdienst und plötzlich sagt jemand von hinten, Pastor, lese Offenbarung Kapitel 3, Vers 8 oder 7 und so weiter. Und ich schlage meine Bibel auf und sage, guck mal, da heißt es, siehe, ich gab für euch eine offene Tür und niemand schließt zu. Und sie sagt, lasst uns Gott loben und preisen. Preis Gott. Und dann sagt der Bruder, dieser betreffende Bruder von hinten, Pastor, lest mal auch den Vers davor. Ich schließe zu und niemand macht auf. Ich habe mich so erschreckt. Ich wusste, Gott hat hier in Deutschland, in Berlin, offene Tür gegeben. Und das schon 20 Jahre jetzt inzwischen bald. Wir haben eine offene Tür. Aber diese Tür wird eines Tages zugeschlossen werden und niemand kann sie mehr aufschließen. Weil ich das nicht geglaubt habe, hat der liebe Gott noch ein Fakt gegeben. Und dann geht der Prediger und sagt, so spricht der Herr. So spricht der Herr. So steht er auf und marschiert. So spricht der Herr. Ich sage, Bruder, ich bete, rede doch endlich mal. Was sagt der Herr? Und dann sagt er, es kommt der Tag, so spricht der Herr, es kommt der Tag, wir werden unseren Kindern zeigen, hier war die Berliner Mauer, die stand ja noch in aller Größe, hier war die Berliner Mauer, war die auch nicht dabei? da waren auch einige dabei, also nur alte Leute, die dabei sind. Hier war die Berliner Mauer und heute kannst du von Nord bis Süd und überall siehst du diese Steine und das hat der Bürgermeister nicht gewusst. Aber von Norden bis zum Süden, überall, hier war die Berliner Mauer. Weißt du, Gott schließt eine Tür auf, aber Gott schließt auch die Tür wieder zu. Und dann ist es gute Nacht. Dann ist es aus. Dann ist es vorbei. Deshalb nütze die Zeit. Fliehe, solange du fliehen kannst. Rette dich, solange du dich retten kannst. Tue Gutes, solange du noch Gutes tun kannst. Solange du noch ein paar gute Sachen hast, wegzugeben. Kaufe aus die Zeit, denn bald ist die Tür zu. Bald kannst du es nicht mehr. Bald ist es vorbei. Und dann wirst du klagen und weinen und sagen, oh Gott, hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. Und dann Hebräer 12, zu guter Letzt. Esau hat seine Erstgeburt verkauft. Und er dachte, was soll ich mit meiner Erstgeburt? Ich kann mir sowieso für diese Erstgeburt nichts kaufen. Was habe ich davon? Was nützt dir, wenn du 2 Minuten früher zur Welt gekommen bist als der andere? Die Zwillinge, der Jakob und Esau. Was habe ich davon? Ach, Jakob kann es nehmen. Ich will nur meinen Bauch füllen, da diese gute Linsensuppe, die du heute Mittag gekocht hast. Und du siehst, und dann heißt es, und Esau suchte mit Tränen und fand keinen Raum zur Buße. Es war zu spät. Die Erstgeburt war verkauft. Hat ein anderer ihn eingesteckt. Und Brüder und Schwestern, wir sollten unsere Gnadezeit nicht verspielen. Es ist bald zu spät. Und lass mich nochmals zum Schluss kommen, weil Weinsberg und alles, was da war, also Winnenden, die ganze Gegend kenne ich sehr gut, wie meine eigene Westentasche, jeden Kaff dort. Ich bin in dieser PLK, Psychiatrische Landesklinik in Weinsberg, und dann besuche ich jemand und dann kommt einer auf mich zu, mein Herr, können Sie sagen, wie spät es ist? Und ich gucke und sage ihm, wie spät es ist. Denk mir nichts dabei. So. Gehe dann in die Rezeption und komme wieder raus. Also gehe dorthin, steht er wieder da. Mein Herr, können Sie sagen, wie spät es ist? Und dann merke ich, wen ich schon vor mir habe. Und dann sage ich ja und so. Und dann komme ich wieder nach dem, der wartete auf mich die ganze Zeit und dann komme ich schließlich raus von dem Besuch. Steht er da und sagt, mein Herr, entschuldigen Sie, können Sie sagen, wie spät es ist? Sage ich auch. Also ich mache nichts mehr, weiß ich, wen ich da vor mir habe. Dann sagt er, mein Herr, es wird immer später. Es wird immer später. Das war für mich eine Predigt. Predigt für die anderen. Es wird immer später. Es wird immer später. Fliehe, solange du fliehen kannst. Es wird immer später. Es wird immer schwieriger. Einen alten Baum kannst du nicht mehr verpflanzen unter Umständen. Verändere dich, solange du dich verändern kannst. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns zeigst, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist Gnadenzeit, jetzt können wir die Zeit auskaufen, jetzt können wir, oh Herr, die Weichen noch stellen, wir können noch Korrekturen vornehmen. Jetzt, Herr, redest du zu uns und du hast heute Abend auch zu einigen Menschen gesprochen und Herr, jetzt ist noch nicht zu spät. Jetzt können wir noch Dinge verändern in unserem Leben und wenn es irgendetwas noch ist zu verändern, Herr, zeige es uns. Rede zu uns heute Abend in den stillen Stunden. Rede zu uns und lass uns nicht deine falschen Sicherheit wiegen wie dieser Herr Jona. Oh, der Sturm, das sind wegen den anderen alles, das Wetter schlecht. Nein, der Jona war auf der Flucht und er merkte nicht, dass er in der falschen Richtung war. Herr, zeige uns, dass wir in der falschen Richtung sind, dass wegen uns diese Stürme, diese Schwierigkeiten, diese Anfechtungen, diese Probleme in der Welt sind und dass, weil wir Kinder Gottes in die falsche Richtung uns bewegen. Herr, wir tun Buße heute Abend über alles Unglück und Unheil in unserem Volk, in unserem Land. Herr, und wir möchten dich bitten, rede zu uns heute, Herr, damit dieses Unglück, das auch über uns vielleicht beschlossen ist inzwischen, dass es nicht eintreffen möchte, Herr, denn wir möchten unser Leben in deine Hände legen. Wir möchten nach deinem Ratschluss leben und wir möchten dein Wohlgefallen über unser Leben suchen heute Abend. Begegne uns jetzt, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen begegnest in der Zeit der Gnade, solange die Tür noch offen ist, solange Noah noch einladet, solange, oh Herr, die Engel noch in der Stadt sind und die Engel noch hier wirken, auch heute Abend, solange die Engel noch nicht das Gericht herbeigerufen haben und diese Zornschalen ausgegossen haben. Herr, wir möchten diese Gnadenzeit nützen. Solange Lot noch in der Stadt ist, solange möchte, oh Herr, der ein oder andere noch rauskommen. Aber Herr Jesus, du kannst es bewegen. Du kannst Menschen mobil machen, dass sie den Weg hierher finden und dass der Teufel sie nicht aufhalten und nicht verhindern kann und nicht bluffen und nicht blenden kann, Herr, sondern dass sie dich erkennen, den wahren Gott, den wahren Heiland, den wahren Erlöser, den wahren Retter. Ich segne alle, die da waren, die dein Wort heute gehört haben. Herr, und wenn irgendjemand sich der ein oder andere wo verstrickt hat, hilf ihm, dass er rauskommt. In Jesu Namen. Amen.